erzähle aus meinem Leben, weil es womöglich auch deins betrifft. Jeder von uns steht mal im Regen und verweigert sich. Mit dieser Line angelehnt an Umse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Jenny Rode zu Gast ist. Wir haben uns immer mal wieder auf Veranstaltungen getroffen, geschnackt und irgendwann gesagt, lass uns doch einfach mal einen Podcast aufnehmen, weil sie eine coole Person ist und weil sie ein Buch geschrieben hat namens Mut, Anleitung zum Mutigsein. Und genau darüber sprechen wir unter anderem in einem wirklich sehr, sehr inspirierenden Real Talk. Und gemäß dem Eingangszitat von Umse gibt Jenny auch sowohl im Buch als dann auch hier im Real Talk von ihrer eigenen Geschichte ganz viel Preis und zeigt, dass es klar erstmal schwierig ist, mutig zu sein, auf der anderen Seite aber doch gar nicht so schwierig ist und vor allem, wenn man sieht und hört, was dabei rauskommen kann, lohnt es sich so unfassbar sehr, mutig zu sein. Was sich auch lohnt, vor allem für den Algorithmus, wie man so schön sagt, wenn ihr jetzt, bevor ihr vielleicht weiterhört oder wenn ihr dran denkt, wenn ihr zu Ende gehört habt, diesen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung zu hinterlassen, sei sie positiv, sei sie negativ, seid einfach ehrlich. Wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr mir das auch gerne per E-Mail, WhatsApp, wie auch immer schreiben, könnt gerne mit mir in Kontakt treten. Also es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Real Talk und Jenny und dann hören wir uns im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Ja, genau. Also du kannst eigentlich meinen Erfolg daran sehen, wie meine Küche aussieht.
Ja.
Ja. Oder die ganze Wohnung.
Ja, das ist krass, das hat neulich ein Freund zu mir gesagt, der ist selbstständig als Grafikdesigner und wir hatten uns getroffen und warte mal, wie war der Zusammenhang? Ich hatte auf jeden Fall zu ihm gesagt, weil ich fragte ihn so, hey, wie geht's dir? Aber nicht so dieses Floskelhafte, wie geht's dir, sondern ich war ernsthaft interessiert, weil
ganz ehrlich.
Wir eine gewisse Vergangenheit haben, der auch eine harte Zeit hatte mit Krebsdiagnose und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, ihm geht's total gut, weil ich in sozialen Medien gesehen habe, der hat total coole Posts gemacht, der rappt auch und so, hat auch mal das Logo gemacht, den Beat vom Podcast gemacht. Und ich dachte, ihm geht's total gut. Und er sagte, nee, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich so, hä? Ich so, das sieht man aber ganz. Also ich habe das ganz anders wahrgenommen. Und er sagte mir, du kannst immer daran erkennen, wenn ich viel poste, geht's mir nicht gut. Und dann habe ich Zeit zu posten. Und das heißt, ich bin nicht kreativ und nehme Mucke auf. Ich habe gerade keinen Job, also irgendein Projekt so. Und dann poste ich. Und das fand ich krass. Das ist ähnlich wie mit an der Küche. Da warst du so gemeint, wenn Küche wahrscheinlich jetzt nicht sauber ist.
Also wenn es bei mir, je schlimmer es bei mir zu Hause aussieht. Und die Küche ist da einfach der Faktor, wenn sich das da stapelt. Und die Taschen, desto mehr habe ich zu tun.
Ja.
Also es gab jetzt die letzten 4 Wochen, war ich so viel unterwegs, dass ich am Ende keine freie Tasche mehr hatte. Und du hast vielleicht eine vage Vorstellung, wie viele Taschen man so als Frau hat. Genug, die sind alle offen und ich lebe gerade aus 7 Taschen und Koffern und 3 Beauty-Case, die in der ganzen Bude verteilt sind. Und nehme ich die Kinder manchmal noch mit, das heißt, da kommen die Taschen auch noch dazu. Und daran merke ich den Workload, dass du einfach viel unterwegs bist und zu Hause so auf Sparflamme. Ne? Mhm. Also das passiert dann auch so, Mama, ich habe keine Strümpfe mehr. Dann bin ich schneller im Rossmann und kaufe ein neues Päckchen, als dass ich die Waschmaschine anschließe, weil ich gar nicht weiß, wann ich sie aufhängen soll.
Anschließe oder anstellst?
Ja, also mittlerweile ist sie angeschlossen, aber anschließen, oder auch tatsächlich zu dieser beknackten Waschmaschine vordringen, weil schon mittlerweile so viel davor ist, dass du irgendwie Stelzen brauchst. Und das sind Höhen und Tiefen. Und das mit dem Posting, das kann ich nachvollziehen, weil wenn ich dann viel zu tun habe, dann schaffe ich das manchmal gar nicht, das Ganze zu posten, was überhaupt passiert. Und da war ich auch auf einer Veranstaltung und dann sagte ein Kollege, hier, ich habe ein paar coole Videos gemacht vom Eingang, die müssen gepostet werden. Da habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht mit meinem Kanal posten, weil ich muss on stage. So, und dann merkst du so als Einzelfrau, die da irgendwie alles macht, du brauchst 17 Hände manchmal. Und das ist total durcheinander. Und jeder Tag ist anders. das liebe ich in meinem Sein.
Ja.
Manchmal ist es hart. Manchmal wünsche ich mir auch mal einen Homeoffice-Tag wieder.
Ja. Ja. Aber kannst du den nicht kreieren, einen Homeoffice-Tag?
Ja, den mache ich. Also interessanterweise ist bei mir auf der Mittwoch so ein Atemtag.
Ja.
Weil durch die vielen Ereignisse und auch die Veranstaltungen, die jetzt auch am Wochenende einfach sind, ist der Sonntag nicht immer der Sonntag. Mhm. Grundsätzlich ist bei uns, italienische Familie, der Sonntag irgendwie bei meinen Eltern, der ist safe, der ist geblockt. Jetzt sind wir Patchwork.
Der Tisch, das Essen.
Genau. Und da geht's hin. Dann mittlerweile ist egal, welcher Tisch, irgendein Tisch, wo wir sitzen oder auch kein Tisch, ist egal, aber der Sonntag ist da safe. Ja. Und jetzt bin ich viel unterwegs und dann ist der Sonntag schwierig und jetzt wird es einfach ein Tag in der Woche und dann plane ich den ein. Und das war Dienstag, diese Woche war es Dienstag, gestern Dienstagnachmittag, alle irgendwie bei meinen Eltern, meine Schwester hat irgendwas gekocht in der Küche, wir saßen alle da rum und es hat sich angefühlt wie Sonntag. Und das ist für meine Eltern auch so ein, ja, was Neues, einfach so diese Dynamik reinzubringen, wir wollen zusammen sein. Und dann wissen wir es halt manchmal erst einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Und dann machen wir irgendwas. Und dann ist egal, was im Kühlschrank ist oder was am Tisch ist oder wo wir sind. Dann, wir sind alle da und dann ist gut.
Mhm.
Ja.
Aber ich frage mich manchmal, also ich habe da zu diesem Thema immer so viele Fragen eigentlich. Also ich hatte ja gesagt, ich bin eigentlich damit angetreten mit dem Podcast, dass ich genau diese Geschichten erzählen möchte und die auch tue oder erzählen lasse. Weil ich möchte, dass jemand, der drüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, vollständige Geschichten hört. Manchmal denke ich aber, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn man das schon alles hört, was passieren könnte, weil es vielleicht dazu führt, dass man es dann nicht macht.
Ich bin
da immer so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, man kann sich gar nicht so beschissen vorstellen, wie es dann doch manchmal kommt. Also egal, welche Horror-Stories oder Garagen-Stories oder was auch immer Stories man hört, ich glaube, man geht ja davon aus, das wird bei mir schon ganz gut klappen und so schlimm wird es nicht, um dann richtig nochmal eine Schelle zu kriegen.
Ja.
Und ich glaube, dass auch nur die Unternehmerinnen und Unternehmer Bestand haben, die sich so richtig aus der Kacke rausholen. Sonst funktioniert das nicht. Ich glaube auch, dass wenn du dir alle Geschichten anguckst, die erfolgreich, und damit meine ich jetzt nicht den Riesenumsatz, sondern erfolgreich als Unternehmer, einigermaßen gesund, mit einem Lächeln, durch ein Business gehen, mit dem sie die Welt noch ein bisschen schöner machen, das ist so für mich Erfolg, dass die alle wissen, wie es nicht läuft und dass das der Grund ist, weil die anderen hören vorher auf. Das ist so dieser Sprint. Ein Sprint kriegt jeder mal ganz gut hin. Ja, der holt sich Hilfe, der holt sich eine Anschubfinanzierung und dann sprintet der los und dann schießt erstmal nach oben. Aber diesen Marathon zu laufen. Und letztes Jahr war ich an der Ausfahrtstrecke und habe gedacht, gut, nehme ich die Ausfahrt jetzt? Nehme ich sie? Weil ich gucke mir das an hier nach 3 Jahren und denke, okay, sieht alles total schön aus. Und jetzt, ne, ihr kennt das, ihr Unternehmer. Einkommensteuer, Krankenkassenausgleich, dies, jenes, welches, Lizenzen, sonstiges. Und ich habe gedacht, ja, super. Und nun?
Ja. Das dritte Jahr.
Es ist tatsächlich das dritte Jahr. Und ich war da und saß irgendwie, ich bin ja Italienerin und wir sind da oft dann manchmal kurz am Strand und mit meiner Mutter unterm Sonnenschirm und habe echt gesagt, Mama, weißt du, ich habe jetzt hier dieses Buch. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Ich könnte mich einfach irgendwo bewerben. Ich bin super duper qualifiziert. Einen schönen Job, der irgendwie entspannt ist, den kriege ich schon. Oder ich mache das hier weiter. Und dann sagt sie zu mir, ja, hast du dein Buch nicht gelesen oder was? Und ich, was? Ja, das steht doch irgendwo, steht doch in deinem Buch drin, dass man, wenn man denkt, dass man aufgeben soll, dass es genau der Moment ist, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ich dachte so, ja gut, immerhin hat es einer richtig gelesen. Und das war tatsächlich dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe diesen Moment zelebriert.
Mhm.
Ja, ich habe den richtig wie so ein Fest gesagt, so, ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo sich für mich entscheidet, wird das hier was oder gehe ich einen anderen Weg?
Mhm. Ja, das ist schön, total schön gesagt, weil ich merke auch gerade, für mich ist eigentlich die Essenz auch aus diesen Fuck-up-Geschichten, ja nicht den Fuck-up zu erzählen, um zu sagen, oh, guck mal alle hin, wie schwierig das alles wird, sondern eigentlich zu erzählen, wie schön es ist, wenn man da selber durchgegangen ist. Weil dieser Moment, oder diese Momente, die ja immer wieder kommen, ich finde die wirklich unbezahlbar. Wenn du dann realisierst, boah, das war echt richtig scheiße, dass jetzt dieses Ereignis gekommen ist. Aber rückblickend, ich hatte ja von der toxischen Affäre, hat sie ja erzählt, in dem Moment hat sich das natürlich überhaupt nicht geil angefühlt. Aber rückblickend festzustellen, wie wichtig dieses Ereignis war und wie geil es war, da selber durchgegangen zu sein und gewisse Sachen in die Wege geleitet haben, die sowieso irgendwie hätten kommen sollen. Wenn nicht durch dieses Ereignis, dann durch ein anderes Ereignis. Ich glaube ja tatsächlich daran, dass man gewisse Dinge durchlaufen darf und soll, gewisses Wachstum, gewisse Learnings machen soll und dass dir das immer wieder in Form von anderen Ereignissen hingeknallt wird, solange bis du es, ich sag mal, gecheckt hast.
Ja.
Und dann da durchgegangen bist. Und nicht so als boshafte Aufgabe, weil einen das ja selber so weit bringt, wenn man da durchgegangen ist. Und eigentlich ist das, was ich damit erzählen möchte. Und dazu, das bedingt natürlich, dass man auch diese ganzen Höhen und Tiefen erzählt. Aber genau wie du es auch gerade gesagt hast, da nicht aufzugeben und da weiterzumachen, da durchzugehen, weil man kommt dann mit so viel Power dann da raus. Das ist krass.
Und ich habe Glück gehabt. Ich habe dann mein Krönchen gerichtet und habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich habe eine Riesenänderung an dem Buch vorgenommen, unter diesem Sonnenschirm noch an dem Tag. Ja. Auch danke Mama, weil sie gesagt hat, wo hast du einen Zettel und einen Stift? Und ich so, wozu brauchst du einen Zettel und einen Stift? Und dann sagt sie, naja, wo soll ich denn meine Gedanken draufschreiben? In dieser Rohfassung, die ich im Sommer noch hatte, da war überhaupt nicht Platz in dem Buch für Gedanken. Und ich so, ey, klasse, super cool. Zurück nach Hause, aufgeschrieben, gesagt dem Grafiker, hier, ich brauche Platz in dem Buch. Und dann wirklich jeden Tag überlegt, ich gebe nicht auf. Also wirklich ganz proaktiv zu sagen, heute ist der erste Tag von ich gebe nicht auf, heute ist der zweite Tag von ich gebe nicht auf. Und dann habe ich angefangen auch im Urlaub Leuten zu antworten auf Nachrichten und habe einfach gesagt, ich mache jetzt erstmal alles. Ich sage zu allem Ja und Amen, wer auch immer irgendwie sich mit mir treffen möchte, weil er irgendeine Idee hat. Und das hat alles geändert, weil tatsächlich auch eine WhatsApp-Nachricht da drin war von Matthias, der gesagt hat, ich habe von der Julia, von der neuen Denkerei damals von weit vorn gehört, du kannst irgendwie ganz gut quatschen, wir haben ein neues Projekt, lass uns mal treffen. Und dann habe ich gedacht, ach super, kann ich gleich mal auf die Bühne, erzähle ich allen mal was über Mut, wollte ich immer schon mal machen. Und dieser Moment und der Kontakt, hätte ich da entschieden, ich mach's nicht, hätte ich ihm nie geantwortet. Und ich habe ihm geantwortet und jetzt sind wir sozusagen Kollegen, wir machen Veranstaltungen zusammen und er hat den Weg geebnet für das super Neue, was jetzt dieses Jahr rauskommt. Für den Concode und für Conhuman und für meine erste mutige Aufgabe, Geschäftsführerin zu werden. Von so einer echten GmbH, also so ganz echt und so ganz real und ganz in Frankfurt im Westend. Und ich denke mir so, ja, danke. Also ich denke jetzt vielmehr danke, dass ich im Sommer nicht die Biege gemacht habe, sondern dass ich einfach wirklich jeden Tag ein Mühe gemacht habe, um weiterzumachen und zu gucken, was ich brauche. Und auch diese Pausen einzuplanen, zu sagen, okay, heute mache ich nichts. Und sitze einfach nur hier und überlege nichts. Und blockiere mir meinen Kalender für nichts.
Das ist für mich mittlerweile auch eine total wichtige Fähigkeit. Die habe ich ja ignoriert, weiß ich nicht, 48 Jahre lang, würde ich mal sagen. Mir wurde auch immer gespiegelt, also als ich dann mal so reflektiert habe, mir wurde immer gespiegelt, Thorsten, du kannst so gut kämpfen. Ich war für alle immer der Kämpfer. Ich konnte durch alles durchgehen, durch jegliche Widrigkeiten, egal ob das in Beziehung war, ob das im Business war, ob das im Basketball war, immer, kannst du gut kämpfen, keinen Ball verloren geben und so weiter und so fort. Und ich habe aktiv für mich beschlossen, letztes Jahr im November, habe ich auch auf der Geburtstagsparty von Podcast Unternehmer Jam Session 3 Jahre, habe ich ja im Voyage gefeiert, in der Präsentation gehalten und war für mich ganz klar, ab sofort hört es auf, dass ich kämpfe. Ich hatte so lange Zeit immer dieses schöne Bild. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als du reinkommst, ist draußen ein Piratenschiff. Das hat mir Nicole letztes Jahr zum 50. Geburtstag geschenkt, weil das so ich weiß gar nicht, ob es ein echtes Trauma war. Ich habe das immer so ein bisschen überspielt gesagt. Mein Trauma war immer, ich habe nie das Piratenschiff von Playmobil bekommen.
Okay.
Und dann hat sie mir das geschenkt zum 50. Geburtstag, weil für mich war dieses Synonym auch immer, mir hat mal ein total netter Geschäftspartner, als ich mich selbstständig gemacht habe, eine Karte geschenkt mit diesem berühmten Zitat von Steve Jobs, warum zur Marine gehen, wenn man auch Pirat sein kann.
Ja.
Weil das drückt für mich erstmal so dieses ganze Thema selbstständig sein, gegen die Norm, anders sein, anders denken und so total gut aus. Und ich habe dann für mich irgendwann erkannt, ich war aber ein bisschen zu viel Pirat. Was machen denn Piraten? Piraten kämpfen total viel, erobern und gehen vielleicht auch über Leichen und so. Und ich habe dann für mich letztes Jahr gesagt, ich bin kein Pirat mehr. Also ich habe dann für mich gedacht, warum Pirat sein, wenn man auch Entdecker sein kann? Und ich finde das Entdecken viel, viel schöner. Orte entdecken, also vor allem in sich selber zu entdecken und dann auch einfach in die Stille gehen und nichts tun. Und das gönne ich mir jetzt. Und das war echt ein harter Prozess. Ich habe es in irgendeiner anderen Podcast-Folge jetzt auch vor kurzem gesagt, als ich das erste Mal zum Kunden gesagt habe, der mich hier angerufen hat und meinte, hey Thorsten, ich habe gesehen, im Businessplan ist irgendwas, können wir da noch irgendwie was machen? Da habe ich gesagt, nee, ich habe gerade einen Basketball in der Hand, geh jetzt zum Basketballplatz. Ich rufe dich dann zurück.
Na, herzlichen Glückwunsch
wenn
wieder.
Wenn ich vom Basketballspielen zurück bin.
Ja.
Und ich habe das so zittrig und so. Und er sagte, oh, das ist ja cool, richtig geil, viel Spaß beim Basketballspielen. Das war halt so unter der Woche irgendwann um 15 Uhr oder so.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich dachte, geil, sogar, ich sag mal, die anderen akzeptieren das hier auch und finden das hier auch irgendwie cool. Weil es ist doch nichts, und in der heutigen Zeit wird ja immer so suggeriert, als wäre immer alles so dringend und man muss sofort antworten und sofort eine Handlung, sofort eine Entscheidung und auf eine Frage immer sofort eine kluge Antwort haben. Und wo ich mir immer denke, hey, chill doch mal, würde deine Tochter sagen.
Ja, die würde sagen.
Chillt mal eure Base.
Chill mal, da sagt sie tatsächlich. Eben.
Und das war echt ein schöner Moment für mich. Und aber nochmal, um das Thema zu kommen, wie lang auch so ein Weg ist. Und ich habe in Präsentation ein Foto von meiner Tochter. Und da geht es um das Thema unternehmerische Freiheit. Das ist ja für viele Unternehmer, oder die sagen, ich möchte selbstständig werden. Und ich habe ja durch meinen Job als Finanzierungsberater, du hast ja kurz im Erstgespräch noch mitbekommen, wenn man da mit mir zusammenarbeitet, man muss mal Motivationsschreiben erstellen, wo man sagt, wieso möchte ich denn jetzt selbstständig werden? Und ganz oft lese ich, ja, ich möchte diese unternehmerische Freiheit, mein eigenes Ding machen. Und wenn ich mir da mal die Mühe mache und hinterfrage, was bedeutet denn wirklich unternehmerische Freiheit für dich, wird es bei vielen schon relativ dünn, weil sie können es gar nicht genau sagen. Und das sage ich jetzt gar nicht werten, weil ich konnte das für mich auch gar nicht. Also bei mir war es noch so, ich habe es gar nicht für mich gesagt, ich werde selbstständig, weil ich möchte irgendwie meine unternehmerische Freiheit. Ich habe damals tatsächlich halt einfach gemacht und es hat sich so ergeben. Und lange Zeit habe ich auch immer von unternehmerischer Freiheit gesprochen, ohne wirklich zu wissen, was ich denn jetzt dann meine mit unternehmerischer Freiheit. Und dann hatte ich, das ist jetzt so 3 Jahre her oder 2, einen Rap-Song gehört von Kool Savas. AMG heißt der Song, geht nicht um das Auto, sondern steht für an mich glauben. Und da rappt er, mein Sohnemann will Skifahren, lass los direkt, für diesen Moment habe ich die ganze Zeit hier gerappt. Und das hat sofort mit mir resoniert und dachte, das ist ein total schönes Bild. Und ich habe dann, das ist das, was bei mir in der Präsentation drin ist, draus gemacht, meine Tochter will an die See fahren, lass nicht warten, für diesen Moment habe ich all die Gründer hier beraten.
Weil sehr da cool.
Erstmal für mich so gedacht, okay, geil, ich habe diese Zeiteinteilung, da geht es gar nicht jetzt um Millionen zu haben oder das finanziell, aber einfach die Möglichkeit zu haben, es zu tun. Und das finden immer viele total, ich sag mal, süß und rührend, weil klar, kleine Kinder auf Fotos, die sind im Rücken und so, ist an der See, wo sie so Seifenblasen macht in die Luft, also ist auch ein schönes Foto. Das finden natürlich immer alle total schön. Und dann kommt wieder das Thema, was ich eingangs hatte mit, ja, ich möchte auch Michael Jordan sein. Dann sage ich, oh, das möchte ich auch haben. Ich sage jetzt mal vereinfacht, dann mache ich mich jetzt auch selbstständig. Und dann kommt jetzt mittlerweile immer mein Zusatz dazu, das habe ich geschrieben, 14 Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. 14 Jahre. Das hätte ich, also klar, meine Tochter ist gar nicht so alt, ich hätte es vorher gar nicht sagen können, aber ich sag mal, Minimum 10 Jahre lang hat sich das nicht danach angefühlt, ich kann machen, was ich will. Nee, ich bin Kunden hinterhergerannt, ich bin irgendwelchen Erwartungen hinterhergerannt, was oftmals gar nicht meine eigenen Erwartungen waren. Ja. Ich habe gestruggelt, ich habe gehustelt, ich habe schon immer Liebe zur Musik gehabt. Ich habe es mir in Teilen immer so mal so ein bisschen bewahrt, aber ich habe dann auch in der Reflexion teilweise, wie absurd das war. Ich habe dann mit Freunden zusammen hier donnerstags im Enchilada, als es das noch gab, so ein mexikanisches Restaurant, jeden Donnerstag haben da DJs aufgelegt. Das haben wir irgendwie einmal im Monat gemacht. Also wir haben zu dritt aufgelegt, zwei gute Freunde von mir. Und immer, wenn ich nicht aufgelegt habe, hätte ich ja am Tisch sitzen können, mit meinen Freunden quatschen können, labern, bla bla bla. Nein, ich habe den Laptop aufgeblättert, habe Businesspläne geschrieben. Das ist halt immer der Preis dafür, was man tut, um vielleicht auch dahin zu kommen, wo man dann ist. Man ist natürlich schön, wenn dann Leute sagen, hey, du bist einer der relevantesten Finanzierungsberater hier in dem Bereich Franchising und so weiter. Bis da kann man ja monetär und Ego fühlt sich geschmeidig und klingt ja alles ganz toll. Aber der Preis, der dahinter steckt, und dann ist halt immer die Frage, oder zwei Fragen dann auch zu dem Bild. Erstens, möchtest du auch 10 Jahre lang diesen Weg gehen und möchtest du diesen Preis zahlen dafür? Der Preis ist, ich habe gute Freunde, wenige gute Freunde, wir sehen uns aber relativ wenig, was hauptsächlich an mir liegt oder lag damals. Ich habe fast nie tiefe Gespräche mit meinen Freunden geführt, zwar immer so ein bisschen oberflächlich, viele Beziehungen durch keinen festen Halt, wenn man so möchte. Spätvater geworden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also weil meine Tochter ganz wichtig für mich war, um auch nochmal ein bisschen was nachzujustieren im Kompass. Aber es ist auf der einen Seite schon immer viel Entbehrung. Das ist halt immer, du kriegst nie das eine ohne das andere. Und das ist auch immer so, was ich versuche, jetzt Menschen immer nahe zu bringen. Du kriegst nie das eine ohne das andere. Das geht halt. Du kriegst nie Erfolg ohne Misserfolg. Auf irgendeiner Ebene hast du es, wenn du so sagen willst, Misserfolg. Ist einfach so.
Die Frage ist nur, wie fühlt sich der Misserfolg an? Ich war ja lange im öffentlichen Dienst in diesem Korsett gefangen. Das war total bequem. Also die ersten, ich glaube, 8 Jahre, das war klasse. Ich war jung, aufstrebend, habe da alles gerissen. Die Kinder waren klein.
Was hast du denn gemacht im öffentlichen Dienst?
Ich habe den Fachbereich Sprachen an der Volkshochschule geleitet,
ja.
Und hatte einen,
hier in Kassel?
Mega, ja, hatte einen mega geilen Chef, den Landrat. Ich war neu und hatte irgendwie Bock und Ideen und der hat immer gesagt, ja, Frau Rode, haben Sie mal einen Antrag? Ach, das kann ich doch genehmigen.
Klingt wie so eine ZDF-Serie, der Landrat.
Ja, aber es war wirklich so. Es war wirklich so. Für mich war er mein Boss. Für andere, die da in diesem Verwaltungsapparat waren, war es halt der Landrat und für mich war es halt mein Chef. Und wenn ich hab dann gefragt, wer ist hier unterschriftsberechtigt für eine Auslandsreise nach London, weil die haben mich eingeladen, da zu quatschen, dann haben die gesagt, naja, musst du zum Chef. Und dann habe ich da eine Vorzimmerdame, die kannte mich schon immer und hat gesagt, Jenny, dann komm doch mal dann und dann vorbei. Dann hat er 5 Minuten Zeit, da bin ich da rein und habe gesagt, hier, Antragformular, ne, ganz juristisch korrekt. Und das war richtig gut. Und irgendwann war das dann aber auch so, dass ich da alles irgendwie inhaltlich gemacht habe. Also ich hatte auch da ein Buch geschrieben und war bis auf europäischer Ebene und es hat richtig, richtig Spaß gemacht und dann wollte ich ins Gestalten gehen und dann sind wir doch eine Verwaltung. Und dann hast du eben Grenzen, gesetzliche Grenzen und dann, ja, gab es politische Veränderungen, der Chef ist in wohlverdienten Ruhestand gegangen, dann wehte der Wind anders, dann habe ich mir das noch ein bisschen angeguckt und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Ich kann nicht mehr hier sein. Also das war dann wirklich Dienst nach Vorschrift abzureißen. Und da habe ich gemerkt, das mache ich nicht. Und habe dann auch sehr schnell die Stunden reduziert. Und interessanterweise hatten die mich auf so eine Führungskräfteschulung gepackt, die ich dann auf der rechten Arschbacke abgesessen habe. Das war total interessant. Ich hatte mittlerweile aber eine systemische Ausbildung. Ich hatte einen Bildungsmanager im Master noch gemacht. Also ich war vielen, die den klassischen Verwaltungsweg gemacht haben, einfach voraus. Ich wusste, was jetzt kam. MAG führen, ja, das hatte ich im Studium gehabt. Und dann wurde das da nochmal aufgekocht. Naja, und man sollte eine Abschlusspräsentation machen. Und ich muss jetzt echt schmunzeln, weil eigentlich war es richtig frech im Nachhinein, aber ich war einfach authentisch. Ich war nicht mehr so gut da drin, diese Fortbildung zu besuchen und ich hatte auch verpennt, dass Abschlusspräsentationstag war. Und dann gehe ich da hin und das war irgendwo auf dem Dörnberg, keine Ahnung, und manche hatten irgendwie Sticks dabei und andere so Plakate und ich frage so, sag mal, was habt ihr denn alles dabei? Und dann sagen die, Ja, Jenny, heute ist Abschlusspräsentation, weil du willst doch auch jetzt auf die nächste Position hier in der Verwaltung. Und ich, ach du meine Güte, Abschlusspräsentation, na super. Und dann bin ich echt da raus und habe gesagt, so, hi. Achso, ich bin nochmal zum Auto, weil im Auto waren meine ersten Visitenkarten. Die hatte ich mal so gedruckt, weil ich dachte, wenn ich mal jetzt irgendwie so freiberuflich tätig bin, brauche ich Visitenkarten. Und die waren im Auto. Habe ich die in die Tasche gesteckt. Und dann habe ich mich davor hingestellt und habe gesagt, so Leute, habe mich ja jetzt ein Jahr hier kennengelernt. Und ich danke euch für die Erfahrung. Und es war wie so ein, als ob ich aus mir rausgehe. Ich danke euch für die Erfahrung, die ich teilen durfte. Und ihr seid alle sehr ambitioniert, hier eine Führungsposition zu machen. Mich hat es dazu gebracht, zu merken, dass ich definitiv keine Führungsposition hier möchte. Ich werde am Montag einen Antrag stellen auf Stundenreduzierung und mich andersweitig orientieren. Ich danke für die Erfahrung. Hier ist meine Visitenkarte. Ich werde Unternehmerin.
Das ist cool.
Und dann habe ich mich hingesetzt und die haben geguckt und auch die Coachin, die auch sehr erfolgreich hier ist im Raum Kassel, die hat mich angeguckt und okay, alles klar. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gezittert so und geatmet und dachte so, scheiße, das hast du jetzt gesagt. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe es auch genauso gemacht. Ich habe montags eine E-Mail, ich habe die geschrieben, ich reduziere meine Stunden, tralala, zack, raus. Und dann bin ich losgegangen in diese neue Geschichte. Und ich hatte noch überhaupt keinen Plan, aber ich wusste, da geht's nicht weiter. Und es muss was Neues kommen und ich werde das selber machen. Und dieses, was du gesagt hast, unternehmerische Freiheit, das war für mich so eine Kombination sofort aus machen, was ich will, aber vor allen Dingen mit wem? Mhm. Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Wen möchte ich in meinem Umfeld? Und ich habe in den letzten 5 Jahren beste Freundinnen sind aus dem Zug ausgestiegen. Hätte ich nie gedacht. Niemals. Ja, und man verändert sich, man wird anders, man redet anders, man hat andere Ziele, man hat andere Arbeitszeiten. Ja, dann hänge ich halt kurz mal am Laptop nochmal, obwohl wir gerade irgendwie eine Feier haben oder bin nochmal eine halbe Stunde in einem Call, weil Zeitverschiebung mit Indien eben das bedingt. Und das sind auch Tiefen, die man nicht sieht. Es werden Menschen, und das habe ich jetzt den Gründerinnen und Gründern gesagt, ich durfte eröffnen letzte Woche beim Gründerwettbewerb eine Online-Session halten. Mhm. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr werdet Menschen verlieren. Kann ich euch sagen. Die werden ihr Gesicht, oder nicht, ne, das ist immer toll, man hat eine tolle Zeit, aber es gibt Menschen, die begleiten einem ein Leben und dann gibt es eine Haltestelle, da steigen die aus oder nehmen eine andere Abfahrt. Und wenn ihr gründet, stellt euch darauf ein, ihr werdet Menschen verlieren, die kommen vielleicht auch wieder an anderer Stelle, ja. Aber das ist die erste Hürde, die ihr im Privaten und im Freundeskreis haben werdet. Da wird es ruckeln. Bei jedem Gründer ruckelt es. Und das ist auch so eine Sache, die man nicht so sieht. Mhm. Wie du schon gesagt hast, der Freundeskreis wird dann enger oder näher ran und intensiver. Aber ja, viele, wo man dachte, die bleiben vielleicht da in einem Sumpfkreis, die sind einfach weg.
Ja, ja, bei mir war es auch tatsächlich so, weil ich dann auch eher weg war. Ne? Und irgendwann gab es die Überschneidung nicht mehr. Und das ist aber trotzdem schön zu sehen, dass meine zwei engsten Freunde seit 30 Jahren, klar gab es mal Zeiten, da haben wir uns gefühlt 2-3 Jahre nicht gesehen, wo wir in der gleichen Stadt wohnen. Und jetzt haben wir wieder relativ regelmäßig Kontakt. Also wie du sagtest, ne, irgendwann kommt es dann auch weiter. Das ist ja oftmals Spiegel der eigenen Entwicklung auch.
Ja, ja. Ich bin da auch total dankbar. Also ich habe eine super Schwester und meine beste Freundin, die auch immer da ist, auch wenn ich sie nicht sehe oder nicht höre. Und bei manchen Personen, die mir sehr nahe standen, auch jahrzehntelang so, ne, hat sich das einfach dann in andere Richtungen entwickelt, weil wir einfach anders ticken. So, und das muss man auch schon gucken. Also ich war in so einem gut behüteten Vorort mit Haus und Ehe und katholisch und alles total schön. Und auf einmal spreng ich das ganze Ding und sage, das bin ich gar nicht. So, also ich sage mal, die haben mich so ganz schön in so ein Glas gegossen und das war behütet und ich liebe meine Eltern und alles wirklich fein. Ich hatte da nie irgendwie Struggle. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, nett zu sein. Ich habe irgendwann gecheckt, also ich bin die Diplomatische überall, ne, und dann wird wenn ich zusammen bin, dann sind alle zusammen und ich sehe immer, dass das alles funktioniert, was jetzt als Unternehmerin super cool ist, weil ich meine Projekte und immer gucke, dass alle gut miteinander können und dass wir da zielorientiert arbeiten und dabei obendrein auch noch Spaß haben und irgendwie Party machen, ja, also dieses Feiern der Erfolge auch und Zusammenhalt, wenn es nicht so läuft. Aber das ist schon ein Spannungsfeld, was sich da aufbaut. Und damit muss man umgehen können und das auch ertragen können. Und jetzt wohne ich im Altbau und lebe mit den Kindern da zusammen im Patchwork. Ich finde es klasse. Aber es ist nicht normal. Also oft ist das ist ja nicht normal, so in Anführungsstrichen. Und die Frage, die ich dann immer stelle, was ist denn normal?
Ja. Hätte ich jetzt auch gestellt, die Frage.
Ne? Was ist normal? Miese Petrik, den Rasen zu mähen? Ja. So, also, na, dieses man kann doch nicht. Also das ist was...
Lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück.
Ja, genau. Aber das ist ja auch dieses, was dieses Mut-Thema hat. Hast du den Mumm zu sagen, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich verlasse meinen Status quo. Ja, meine Eltern Beamten. Wie kannst du diese gute Stelle aufgeben? Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, was kann schlimmstenfalls passieren. Ich habe über 10 Jahre einen Haufen Versicherungsgeld in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Ja? Und habe mir gedacht, das Schlimmste tatsächlich, was passieren kann, ist, dass ich 2 Jahre lang echt einen Haufen Knete kriege von der Versicherung, in die ich eingezahlt habe. Und dann das musste ich auch checken. Das war mir unangenehm. Und dann hat mir ein Freund gesagt, sag mal, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt? Ich so, ja. Sagst du, wenn dein Auto irgendwie angeditscht wird, rufst du deine Versicherung an? Und ich, ja. Und sagst du so, und wenn du jetzt mal irgendwie ein paar Monate keinen Job hast, weil ich kenne dich, du wirst doch keine 2 Minuten still sitzen, da rufst du nicht die Versicherung an. Und das war für mich so augenöffnend. Ich dachte so, ja, natürlich. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich 1 Monat Arbeitslosenversicherungsgeld bezogen, weil dann habe ich schon Gründungszuschuss gehabt. Wo auch viele gesagt haben, Jenny, ruh dich doch da erstmal aus. Und habe ich gesagt, nee, ich habe hier den ersten Auftrag an der Backe, den will ich nehmen, den will ich als echte Unternehmerin nehmen und nicht irgendwie können Sie mal später wieder kommen, weil ich habe hier noch, es wäre auf einer Seite einfacher gewesen, das Geld einzustreichen, aber es war gar nicht für mich realitätsnah, weil ich wollte ja eine Firma gründen oder ich habe eine Firma und die soll doch auch jetzt funktionieren. Und dann habe ich lieber meinen Sparstrumpf genommen, um die Löcher zu stopfen, statt irgendwie drauf zu warten, bis ich so viele Kunden habe, dass ich jetzt nicht mehr das eine, das kam für mich überhaupt gar nicht in Frage.
Also schön, dass du sagst, das Beispiel bringe ich auch immer, wenn Menschen zögern und Angst haben, den ich nachvollziehen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Vor diesem Schritt. Aber diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich bringe dann genau das gleiche Beispiel und erlebe da auch ganz häufig klar auch diese, ich sag mal, Scham oder was es auch immer ist. Ja, aber ich möchte da jetzt nicht irgendwie dem Sozialstaat hier auf der Tasche liegen. Und ich sage dann immer, ja, aber tust du doch gar nicht. Du hast eingezahlt, das ist eine Versicherung. Das Geld steht dir erstmal zu. Und es ist ja auch nicht das Ziel, da jetzt ewig, aber es hilft dir ja erstmal, eine Startrampe zu sein. Du fällst relativ weich. Und klar ist, dass du davon jetzt nicht leben sollst, sondern aber es ermöglicht dir, neu durchzustarten.
Denn Überleben, es ist so ein Überlebensnotfallplan, der da mitschwingt. Und also für mich kommt das sowieso nicht in Frage. Ja, ich mache gerne Jobs und wenn ich richtig viel Glück habe, dann mache ich den mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die positiv sind. Und wenn ich ein bisschen weniger Glück habe, dann habe ich mehr Miesepeter dabei, dann darf ich wieder eine Stempeluhr bedienen. Und ich denke, das ist Meckern auf dem Deluxe-Niveau. Also wenn das Schlimmste, was mir passieren kann, ein Job ist, bei dem ich stempeln muss, meine Zeit, was für mich jetzt mittlerweile nach 5 Jahren so das Schwermütigste wäre, wirklich wieder Zeit gegen Geld einzutauschen und auch die Flexibilität, das ist so das, was ich dann nicht so schön finde. Das wäre aber auch das Einzige, weil ich werde inhaltlich bestimmt was finden, was ganz interessant sind. Da werden auch ein paar nette Leute sein. Und ich habe eine Versicherung und ein Dach über dem Kopf. Und das ist so mein Worst Case, den ich habe. Und wenn man sich dessen bewusst wird, was kann das Schlimmste sein? Und viele Unternehmer, die sind ja super gut ausgebildet, ja, haben Know-how von irgendwas, also sind doch schon, haben Kompetenzen. Das heißt, was kann denen denn Schlimmes passieren bei dem Fachkräftemangel, den wir hier haben? Ne? dass sie eben in einem Reglement arbeiten dürfen, was sie nicht selber erschaffen.
Hm. Ja, wobei ich auch tatsächlich glaube, dass es ja manchmal ist es dann auch so, dann, ich benutze auch das Scheitern jetzt mal als Wording, es ist Scheitern jetzt in diesem Bereich, aber dann geht es ja oftmals im ganz anderen Bereich weiter. Also ne, ich kenne ja so viele, dann hat das eine halt jetzt nicht geklappt, so what, dann ist es halt so, dafür klappt dann halt was anderes.
Naja, man muss halt auch so viele Dinge ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Workshops ich designt habe, bis ich auf den gekommen bin, der gut funktioniert. Hunderte ja. Bestimmt.
Ja, das ist ein schöner Punkt, den du sagst, aber viele Menschen, die halt wirklich so krass angstgetrieben sind, die nehmen sich ja nicht mal den Mut, Dinge auszuprobieren.
Das sind meist keine Unternehmer dann.
Ja,
ja, also
oder sie müssen reinwachsen. Ich weiß nicht immer so, ob das geht. Gibt es ja auch verschiedene Theorien zu, ob man das schon nicht so schon ist. Mhm. Ne? Und man lebt es halt einfach nicht aus, weil man halt erkennt, okay, ich habe jetzt die Erwartungen meiner Eltern erfüllt und so ja. Weiter, also bin ich noch gar nicht. Und mein Selbst ist eigentlich was ganz anderes. Und das ist schon Unternehmer oder was oder Maler, Sänger oder ja. Was auch immer. Und ich mache das jetzt halt einfach. Ich glaube schon, dass man unternehmerische Skills lernen kann, was aber, glaube ich, elementar wichtig, was ganz vorne steht, ist die Haltung,
Mindset.
Die man hat.
Und das ist schwierig. Die kann man vielleicht entwickeln, tatsächlich. Lernen würde ich nicht dafür nutzen. Das du kannst sie entwickeln,
ja, aber
en passant. Und ich finde das gerade ganz interessant, weil die neue Firma, Conhuman, macht ja Persönlichkeitsauswertung. Mhm. Und wir haben jetzt einen Piloten gefahren und haben Gründertypen herauskristallisiert. Und das war so spannend, als wir jetzt den ersten Test gefahren haben mit ungefähr 150 Gründerinnen und Gründern in Frankfurt. Die haben alle diesen Mini-Test, das musst du ein paar Fragen beantworten und Daten eingeben, ausgeführt. Und dann haben wir uns das Resultat angeschaut. Und es war so wunderbar zu sehen, wie Gründer, die schon sehr gestanden waren, genau wussten, was für ein Typ sie sind. Und dann haben sie innerhalb der Übung und auch der Auswertung gemerkt, da ist ja noch ein anderes Feld, in dem ich wachsen kann, was ich gar nicht so gesehen habe. Und auch zu erkennen, in welchem man sich, einen abrödelt, ja, und sagt, ich muss das irgendwie machen, weil das gehört dazu. Und einfach erkennen zu dürfen, vielleicht kann ich das abgeben, delegieren oder anders gestalten. Und da.
Warte mal kurz. Tür.
Ach, Tür. Ich dachte schon, was ist das? Geschenke!
Geschenke!
Sehr cool.
Keine Schallplatte.
Keine Schallplatte, nee.
Was sehr ungewöhnlich ist.
Ne, wer weiß, wenn die so eingepackt ist, so ganz weich. So. Vielleicht sind es kleine Schallplatten.
Ja. So, sorry. Also, zurück.
Zurück zu?
Euren Test.
Dem Test mit den Gründern. Also es war total interessant zu sehen, wie sich neue Felder geöffnet haben. Und auch wie auf einmal die Scham, du hast vorhin von Scham gesprochen, ein bisschen zurückging und zu sagen, naja, okay, ich muss ja wirklich nicht alles können. Und dann da auch loszulassen und sich auf das zu fokussieren, was in einem drin ist. Und das finde ich schon total oder hilfreich auch zu beobachten, wie man so von innen heraus bestätigt wird. Ja, und dann das auch nochmal so zu lesen, das sind ja dann Texte, die die Gründer bekommen oder die können sich ein Buch bestellen, da steht das in einem Buch drin. Und wenn du das dann nochmal so liest, wo deine Stärken sind und auch deine Herausforderungen und warum du in manchen Situationen so und so und so reagierst, ist natürlich mega, weil du dann dem entgegenwirken kannst. Du kannst reflektieren, okay, wie möchte ich damit umgehen, was mache ich damit?
Mhm.
Ich meine, ich wusste schon immer, dass ich nicht Zahlen mag. Zahlen sind für mich komische Gebilde. Jetzt war mir klar als Unternehmerin, dass das auch viel mit Zahlen zu tun hat. Also musste ich doppelt und dreifach darauf achten, mir jemanden an Bord zu holen, dem ich vertraue und der Zahlen kennt und zahlen kann. Ja, und der mir zumindest sagt, was grün und was rot ist. Und auch da einfach zu sagen, ich muss ja nicht alles können. Und das hat mein Juraprofessor schon damals gesagt. Den fand ich total sympathisch. Erste oder zweite Vorlesung in Berlin. Er sagte, ey Leute, ihr müsst gar nicht wissen, alles, was in diesem Buch drin steht. Müsst ihr gar nicht wissen. Ihr müsst nur wissen, wo es steht.
Mhm.
So. Und das begleitet mich mein Leben lang. Jetzt haben wir ChatGPT und alles Mögliche. Ist natürlich ein bisschen schwierig, auch dann zu gucken, was ist dann die richtige Antwort in Anführungsstrichen. Aber auch einfach zu sagen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss mich nur drum kümmern, wo kommen die Infos her? Und wer gibt sie mir und ist es vertrauenswürdig und fundiert? Und das sind so Dinge für Gründer, die auch wichtig sind, weil sie natürlich versuchen, ich auch eingeschlossen, alles selber zu machen. Und das machst du auch am Anfang selber. Mhm. Ja, Homepage habe ich selber gemacht. Flyer habe ich selber gemacht. Das eine ist ganz gut geworden, das andere sieht eher aus wie Kindergarten. Das ist dann so. Aber für den Moment war das gut genug. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das, was du machst, das ist in dem Moment auch gut genug. Absolut. Weil wenn du wartest, bis es irgendwie perfekt wird, dann wäre ich nie gestartet. Dann hätte ich nie eine Homepage rausgebracht, dann hätte ich nie mein erstes Angebot rausgehauen. Und das ist dann so eine Mischung aus ausprobieren und mutig sein. Ja. Da wäre ich nie nach Frankfurt gefahren zu den ganzen netten Herren und hätte gesagt, ja, wäre doch schön, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Und jetzt sind wir dabei, diese Gesellschaftsverträge zu verhandeln, zu besprechen, was kommt da rein. Und das ist sehr aufregend.
Mhm. An wen richtet sich dann das Produkt mit den Tests?
Mhm. Also wir haben das Lebensprofil. Das heißt, du als Person kannst mal in dich reinspüren, was überhaupt so Herausforderungen sind, was für Trigger du vielleicht hast und was für Themenfelder in dir drin sind. Mhm. Also ganz allgemein, wie tickst du in Beziehungen, wie tickst du im Bereich Finanzen, wie tickst du im Bereich Gesundheit? Das ist das Lebensprofil, das ist so die Grundlage. Mhm. Und daraus haben wir entwickelt oder sind gerade dabei, das Gründerprofil, das ist jetzt online gegangen. Das heißt, da geht es wirklich, was für ein Gründertyp bist du? Dann gibt es den Missionsmacher, ich bin Taktik-Titan, ja. Das ist auch super cool.
Und wir müssen direkt mal machen.
Ja, mach den mal live, bin ich gespannt. Da gibt es eine Kurzversion mit 5 Fragen. Kannst du dich gerne mal gleich...
Echt?
Ja, klar.
Geil.
Warte, ich schicke dir mal den Link per... Da
kann ich auf dem Handy machen?
Ja, natürlich. Jetzt muss ich dir nur kurz den Link.
Marc macht dich schon mal bereit zum Schneiden, je nachdem, was bei rauskommt.
Warte. Ich muss tatsächlich jetzt mal schauen, wo ich diesen Link habe. Und das Karriereprofil kommt noch und wir sind gerade in der Pilotierung und das, ich bin ja Unternehmerin durch und durch und berate ja Unternehmen. So, wo ist denn der Link? Und das Interessanteste ist, wenn du Teams miteinander in Verbindung setzt. Du kannst Menschen mit den Auswertungen miteinander in Verbindung setzen und kannst schon so eine Aussicht draus geben, wie arbeiten die zusammen, an welcher Stelle sitzt der. Und wenn ich im Unternehmen bin, dann sage ich immer, es ist wichtig, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Position zu setzen, damit die ihr volles Potenzial entfalten kann, weil dann ist Win-Win.
Ja.
Mitarbeiter hat Bock, gibt alles, Unternehmen gibt alles.
Ja, das ist cool. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert hier in Kassel. Auch eigentlich gar nicht geplant, sondern mangels Alternativen wollte eigentlich Touristik. Aber egal, auf jeden Fall. Ich habe es dann lieben gelernt, weil ich auf einen Professor gestoßen bin, der Unternehmensgründung angeboten hat. Professor Klaus Natosius. Mhm. Und der hatte dann irgendwann einen ganzen Lehrstuhl zum Thema Unternehmensgründung. Da ist wahrscheinlich falsch, wenn ich das jetzt sage, dass da heute der Science Park raus entstanden ist. Aber Jörg Frohhardt und so, der hat auch damals bei ihm gearbeitet.
Der hat übrigens zu mir gesagt, mach doch mal einfach, Jenny.
Ja.
Weil ich nämlich, die hatten so einen Gründerstammtisch irgendwas. Und da war ich noch angestellt im öffentlichen Dienst. Und dann bin ich da hingegangen und habe ihn kennengelernt und die Katrin. Und das war so motivierend.
Ja, genau. Die haben auch beide bei Natusis damals gearbeitet, im Start- und Entrepreneurship Center. Da war ich auch, habe auch bei Natusis Diplomarbeit und so weiter. Egal, auf jeden Fall. Ich war da in der Projektgruppe mit drinne, weil neben seiner Tätigkeit als Professor war er auch VC, also Venture Capital Geber, und war immer sehr interessiert, Gründerteams zusammenzustellen.
Und mach's doch einfach hier.
Da hat man dann so ein Projekt, dass wir nach Möglichkeiten gesucht haben, wie können VCs gut eruieren, ob das ein gutes Gründerteam ist, ob es ein guter Match ist.
Ja, Und das ist, wenn du die miteinander in Verbindung setzt, ich habe nächste Woche mit unserem Kollegen aus der IT, der der Software Magic Maker ist, einen Termin und dann gucken wir uns die ersten Pilotierungen an zu dem Team. Also was passiert, wenn du eben dann die Menschen miteinander in Verbindung bringst. Und was ich da total interessant fand, die haben...
Meine Arbeitsplatzbrille wieder aufsetzen.
Ja, Achtung, Brillentausch. Doch, schau mal. Also ich würde dir vorschlagen, das mit den 5 Fragen zu nehmen. Das geht relativ zügig und ich überlege schon mal, was du sein könntest. Der Missionsmacher, Taktik-Titan, Produktpionier.
Bitte hör sie sofort auf mit dem, was sie tun.
Naja, was ich super interessant finde, es gibt in der Con Group den Christian, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Und als wir dann die Auswertungen gefahren haben und dann auch geguckt haben, wer passt gut zusammen, ist natürlich rausgekommen, wir haben es genauso programmieren lassen, dass der Missionsmacher und der Taktik-Titan gut zusammenpassen. Und wie der Zufall es so wollte, sind wir genau das. Und das merkt man. Das merkt man in der Zusammenarbeit. Und wir hatten letztes Jahr im Dezember, da war der Vorpilot da. Und dann haben die gesagt, naja, Jenny, du bist dann neu in unserem Team. Wir können ja mal diese Auswertung fahren. Und ich habe dann die Ergebnisse mir durchgelesen und dachte so, naja, also glaube ich ja nicht so. Ich hatte so vom Bauchgefühl eher so Gedanken, mit wem arbeite ich in welcher Richtung zusammen. Und war dann nach 2 Monaten wirklich total positiv überrascht. Ich arbeite mit allen gut zusammen, aber da standen 2, 3 Komponenten drin, dass ich mit IT gut zusammenarbeiten würde. Und das war für mich so, also IT, die werden das programmieren, so dass das funktioniert und das war es dann so ungefähr. Und tatsächlich hat sich das bewahrheitet, was da schon drin stand. Und das ist schon ein bisschen spooky manchmal.
Aber habt ihr irgendwie auf, ist da aufgesetzt auf irgendwie bekannten Persönlichkeitstests oder?
Also du hast einmal die Fragen, die da vorgeschaltet werden, die eben themenspezifisch sind. Und dann hast du im Hintergrund, ich nenne sie so die Best of 5, läuft Human Design, Gen Keys, Bazi, Numerologie, Feng Shui, Astrologie. Und das verbunden mit diesen Fragen ergibt ein wunderbares Ergebnis. Und jetzt bin ich gespannt. Hast du es abgeschickt?
Nee, ich muss gerade mal. Ich wollte gerade meine Uhrzeit noch raussuchen.
Ach, deine Uhrzeit,
natürlich. Ich habe mir das neulich nämlich schicken lassen von meiner Mutter.
Ja, sehr gut. Also perfekt vorbereitet, obwohl du es gar nicht
musst. Nee, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Er hat nur so halb perfekt vorbereitet. Also,
du kannst es erstmal offen lassen und dann kannst du mit dem genauen Geburtszeit und dann die 25 Fragen das mal machen und dann auch schauen, ob das ähnlich rauskommt. Die Geburtszeit, das haben sie mir erklärt, ist dahingehend so wichtig, weil sich die Konstellation alle 4 Minuten ändert.
Ja, ist das nicht im Human Design? Irgendwo wird
genau. Genau. Und das sind einfach aus all diesen Bereichen, ist das so zusammengestellt, dass es aus unserer Sicht die umfassendste Auswertung gibt und so umfassend, dass wir gerade das Patent dafür angemeldet haben, weil es wirklich einzigartig ist. Und ich bin begeistert. Wir sind jetzt seit 2 Wochen knapp online und die Rückmeldungen sind fantastisch. Und ich sage immer, ihr könnt es mal einfach kostenfrei ausprobieren und selber gucken, was ihr da mitnehmt. Und
ich hatte vorhin, als du erzählt hast, dass du da im öffentlichen Dienst bist, hast du ja auch gesagt, dass du trotzdem schon für dich so Weiterbildung und so weiter, Coach-Ausbildung. Wie kam es dazu? Was war der Impuls? Das zu tun?
Also ich könnte jetzt sagen, meine Eltern sind Lehrer.
Ja.
Und irgendwie bin ich immer neugierig. Bin ja auch im Ministerium für Neugier und Zukunftslust tätig. Und ich war immer neugierig. Und wenn es irgendwas gab, was mich neugierig gemacht hat, dann habe ich mich angemeldet. Und dann war auch die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst sich fortzubilden, immer gegeben. Gerade im Bereich der Volkshochschule gehörte das dazu. Und dann habe ich intrinsisch einfach geschaut, was ich gerne machen möchte. Und was total interessant ist und ich wirklich mich zum absoluten Schmunzel bringt, ich habe damals Jura studiert und habe dann den Bachelor gemacht, weil ich keinen Bock hatte, mich ständig zu streiten. Und es gab noch nicht so wirklich Management oder irgendwas. Es gab Jura und VWL, BWL. Und ich hatte mich dann verliebt nach Italien und hatte dann geguckt, wäre ja auch cool, so als Ausrede für meine Eltern, in Italien zu studieren, weil dann kann ich da ein bisschen am Meer abhängen. Und habe einen Master gefunden, Unternehmenskommunikation. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete. Kommunikation ad impresa. Ich habe dann gelesen, irgendwie so ein bisschen Marketing und sowas und sowas und sowas. Und dann habe ich mich da beworben und habe tatsächlich einen Studienplatz dort bekommen und bin dann dahin. Und habe dann diesen Abschluss, den Master in Unternehmenskommunikation bekommen, auf Italienisch, alles studiert, meine zweite Muttersprache. Also es war echt auch ein...
Und? Ich habe es nicht gesehen. Nee, ich habe nicht gesehen.
Soll ich es dir sagen?
Sag mal.
Okay.
Und was hast du gesagt?
Was du bist?
Ja.
Ich habe gesagt, du bist so wie ich.
Ah.
Also, tada, hatte ich natürlich recht. Du bist ein Taktik-Titan. Wer den Plan hat, hat die Macht mit 82% Genauigkeit. Du machst aus Chaos einen klaren Weg. Als Stratege denkst du 3 Schritte voraus, führst mit Struktur und Weitsicht. Vielen Dank für deine Teilnahme. Und dann kannst du die detaillierte Version, kannst du dir in Ruhe durchlesen. Ja. Das ist ein bisschen länger.
Okay.
Du müsstest jetzt auch einen Link bekommen haben, was da drin steht. Also deine Stärken sind analytisches Denken, strategische Planung. Das ist ja wie so ein Werbeblock, ne?
Ja.
Organisationstalent und strukturiertes Vorgehen, hohe Umsetzungsstärke auch unter Druck, Fähigkeit, Teams zu führen und Sicherheit zu geben. Dann deine Herausforderungen, Schwierigkeiten, flexibel auf unerwartete Veränderungen zu reagieren.
Ja.
Ja. Zu hohe Ansprüche an Perfektion und Planungssicherheit. Gefahr, Innovationen zu spät zu adaptieren. Tendenz, sich im Detail zu verlieren und den Blick aufs große Ganze zu verlieren. Findest du dich da wieder?
Hm? Nicht so richtig.
Nicht so richtig? Aber hier, die Empfehlung, pass auf.
Ja.
Setz bewusst Zeit für kreative Impulse und Flexibilität in deinem Kalender. Ja? Da haben wir doch vorher drüber gesprochen, dass du dir so Zeitfenster einplanst, wo du Pausen machst.
Ja.
Das ist richtig gut.
Ja, ich plane die, glaube ich, gar nicht bewusst ein im Kalender, sondern ich nehme sie mir einfach.
Ja, aber du verteidigst sie und du nimmst sie dir. Ich denke, darauf kommt es am Ende an.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob das... Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, auch andere würden mich jetzt nicht als strukturiert bezeichnen.
Also guck mal rein, lass das einfach mal so stehen und wirken. Ja, da sind ja auch so Dinge, die dann irgendwie kommen oder auch, wie du sagst, so dann einfach später nochmal so nachklingen. Ich hatte gestern auch dazu eine Rückmeldung, wo auch jemand gesagt hat, ich habe das gelesen und dachte so, nee, bin sofort in den Widerstand gegangen.
Nee, Widerstand würde ich gerne sagen. Ich finde es interessant erstmal.
Also bei ihr war es Widerstand, dann ist es zu einem interessanten Momentum geworden und dann konnte sie es für sich übersetzen. Und das sind einfach so Dinge und das mag ich so gerne. Diese Auswertung ist ja nur so ein Schritt, um dann in die Kommunikation zu gehen. Und wenn ich mit Teams in Unternehmen arbeite oder auch mit Führungskräften, also die kennen ja alles, Tests, die irgendwie 3 Stunden dauern und irgendwelches Gequatsche und alles Mögliche. Und ich finde, diese Methode, die ist so ein bisschen spielerisch und weich und du gehst rein, um dann im Kern über Themen zu sprechen, ja, wie das klassische Feedback und Team und wie arbeiten wir und was für Vereinbarungen treffen wir. Und das ist einfach nochmal so ein Momentum, da reinzugehen und auch ein bisschen den anderen in Anführungsstrichen kennenlernen zu dürfen. Über dieses, was ist dein Hobby etc. Wenn ich so ein Gespür für den anderen ein bisschen bekomme, auch wenn es nur so an der Oberfläche gekratzt ist, habe ich ja ein ganz anderes Verständnis auch für den Kollegen, der sich dann irgendwie verhält, in der Weise oder in der Weise. Und das ist total spannend zu beobachten, wie die miteinander wachsen und wie man durch so ein kleines, wir sind ja Kinder, durch so ein kleines Spielzeug, du hast auch gesehen, die sind ja auch sehr freundlich kreiert, die Gründertypen. Und übrigens auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Frauen und Männer. Ne? Das war mir sehr wichtig.
Okay.
Dass die switchen, so die switchen. Dass du eben auch in Unternehmen ein bisschen mit einem spielerischen Impuls reingehst, um Hard Facts eben zu bearbeiten. Und das ist nochmal aus meiner Sicht eine neue oder eine andere Herangehensweise als dieses klassische Flipchart zusammensitzen und arbeiten.
Lass uns nochmal kurz zurückkommen. Jetzt hast du ja von deinem Moment, von deiner Abschlussprüfung, Prüfung war es ja gar nicht, Präsentation, wo du dann gesagt hast, ab Montag bin ich Unternehmerin.
Ja.
Wann war das? Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt 6 Jahre her.
Okay. Wie waren dann die letzten 6 Jahre?
ja, wie so eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen, ne? Die waren aufregend. Mit Höhen und Tiefen. Also erstmal, das am Anfang, keiner nimmt dich ernst, ja?
Ja.
Keiner nimmt dich ernst. Jeder sagt, du hast sie nicht mehr alle, du bist auf halber Stelle. Hatte natürlich dann auch relativ schnell die Konsequenz, dass mir meine Aufgaben entzogen wurden oder umstrukturiert worden sind, weil jetzt als Führungskraft mit einer halben Stelle da zu sitzen, war schwierig. Das heißt, die haben dann ziemlich schnell auch gesagt, da muss ich andere Aufgaben übernehmen, die nicht so in meinem Kompetenzbereich lagen. Und dann war für mich klar, okay, ich muss eigentlich so schnell wie möglich gehen. Und dann bin ich auch, habe ich mich auf dem Absatz umgedreht und bin dann gegangen. Also das war dann knapp ein Jahr, glaube ich, anderthalb Jahre, war ich dann mit dieser halben Stelle da am Überlegen, wie das geht. Habe nebenbei angefangen, meine Freelancer-Tätigkeit eben also noch größer zu machen. Ich habe immer als Freelancer schon so kleine Aufträge übernommen. Moderation, Lehrwerksarbeit, Inspektion, Auditorium, also Auditor bin ich. Und dann habe ich größere Aufträge angenommen und dann durfte ich nach Indien fliegen für einen Auftrag. Dann darf ich nochmal nach Indien fliegen, dann hat Südamerika angeklopft und dann war mein Urlaub alle. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, okay, es ist jetzt Mitte April. Ich habe keine Urlaubstage mehr und ich hatte noch keinen Urlaub gemacht. Also ich war immer im Urlaub irgendwo auf der Welt und habe gearbeitet. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, gut, ich kündige. So. Und dann war der erste Monat ganz fürchterlich.
Was heißt das? Was hast du da gemacht?
Ich habe Angst gehabt und ich bin aufgestanden und wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt? Das war September. Das war der 1. September und ich dachte so, okay, was mache ich denn jetzt? Irgendwie scheiße. So, du weißt ja, dein E-Mail-Postfach ist leer irgendwie. Du hast irgendwie so 2-3 Aufträge, die irgendwie irgendwo sind. Aber was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich vor lauter Verzweiflung peinlicherweise bei McFit angemeldet, weil ich dachte, okay, also du bringst die Kinder, also die Kinder gehen in die Schule und du gehst erstmal dahin. So. Okay. Ja, damit irgendwie so eine Struktur kommt. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und glücklicherweise ist es dann relativ schnell so gekommen, dass ich irgendwie, also wirklich relativ schnell noch im September morgens auf diesem Fahrrad bei McFit saß. Ja, ich hasse Fahrradfahren, aber man muss ja irgendwie was tun. Also tun im Sinne von, ich musste irgendwas machen. Also ich brauchte ja irgendwas. Ich konnte zu Hause Wäsche waschen, keinen Bock und da sitzen, das war ja fürchterlich. Und dann fing es an, dass ich an E-Mails schrieb auf diesem Fahrrad. So, weil, ne, dann kam Anfrage und dann, und irgendwann bin ich gar nicht mehr, nach 4-5 Wochen gar nicht mehr in dieses blöde McFit gerannt, habe mich schnell wieder abgemeldet, weil ich morgens wusste, was ich zu tun habe. Also das kam dann relativ. E-Mails
beantworten.
Ja, E-Mails beantworten und Homepage machen und wirklich, Joya würde sagen, random irgendwelche E-Mails schreiben an irgendwen. Und habe angefangen, in die Welt rauszuschreien, ich bin jetzt hier und bucht mich.
Mit was bist du denn rausgegangen? Also was?
Ja, das war auch eine gute, mit so einem Bauchladen.
Ja.
Also ich habe jedem meiner Kunden, den ich vorher schon hatte, gesagt, dass ich das, was ich jetzt da schon tue, noch mehr machen kann. Das hat auch ziemlich gut geklappt, relativ schnell. Also dass ich da aufstocken konnte und ich hatte 2 große Firmen, für die ich gearbeitet habe. Da war dann auch ziemlich viel Aufwand. Dann war ich im neuen Projekt eingebunden. Da ging es darum, die haben Sprachtests digitalisiert, also von Papier auf digital und das weltweit auszurollen. Und dann habe ich da auch einen Jahresvertrag bekommen. Das war dann sehr entspannt erstmal, weil ich dachte, okay, das ist so ein Grundrauschen, kommt dann. Und ansonsten habe ich versucht, alles, was ich sonst gemacht habe, also Führungskräfte-Coaching, da bin ich zur Stadt Kassel gerannt und habe da also wirklich Türen geklopft und angerannt und habe dann angefangen, mich auch hier auf so Veranstaltungen blicken zu lassen. Ich habe gedacht, gut, ich muss ja die Leute kennenlernen und die müssen mich kennenlernen. Also bin ich im Marketing-Club eingetreten irgendwann, nachdem ich da war, weil ich gemerkt habe, okay, da sind irgendwie coole Leute, die geben einem auch coole Vibes. Ja, das sind mehr von denen, die irgendwie komische Dinge gemacht haben oder jetzt nicht so der klassische Berufsweg hingelegt haben. Und da sind auch Leute, die das so machen, wie ich das machen wollte. Ja, also so ein Sascha Gundlach oder so, das war für mich so, wow, das wird im Stall. Krass, also das waren so Vorbilder, wo ich einfach mich gefreut habe und die dann auch kennenlernen zu dürfen und tatsächlich den Ritterschlag dieses Jahr zu bekommen, dann auch mit ihm zusammen die Konferenz fürs Ministerium durchzuführen. Ja, und das kam alles also nicht einfach so, mit einem langen Atem, aber weil ich es auch irgendwie schon immer sehen konnte. Also ich wollte gerne mit diesen Personen irgendwie zusammenarbeiten und ich wollte gerne das Ministerium für Neugier und Zukunftslust, was aus Österreich kommt, nach Deutschland bringen. Und dann haben wir dieses Jahr diese fette Konferenz gemacht. Das ist Ehrenamt. Und das kann ich alles machen, weil ich es machen darf und weil es ganz am Ende des Tages natürlich auch was mit mir als Unternehmerin zu tun hat.
Mhm.
Weil wenn ich das wuppen kann, dann kann ich das natürlich auch im kommerziellen Zusammenhang wuppen. Ja, mit der gleichen Freude, der gleichen Professionalität und dieser gleichen Motivation. Und das war dann ein Weg. Natürlich kannst du von 1000 Netzwerktreffen keine Miete bezahlen, das merkt man dann auch. Und das waren die Momente, die ich am wenigsten mochte, wenn ich von meinen Sparstrümpfchen Geld auf mein Konto scheffelte, um diese horrenden Mieten zu zahlen, die man hier im vorderen Westen hat. Dann musst du auch überlegen, das vergisst man. Du hast da so einen Standard, die Kinder haben Standard, deine Hobbys haben Standard, von so einem fetten Gehalt aus dem öffentlichen Dienst ist auf einmal weg. Und du denkst dir so, oh Gott, ja, da tut jede Ballettstunde, jede Gitarrenstunde, gibt Schnappatmung, Klassenfahrt kommt rein. Das musst du alles irgendwie wegstecken.
Hm. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich oft bei meinen Gründenden erlebe, die ich ja freundlicherweise begleiten darf. Ich kommuniziere das auch schon immer eigentlich immer, dass man sich darauf einstellen darf, dass es womöglich mit einer großen Wahrscheinlichkeit zum Downgrade erstmal kommt, ja, was Lebensstandards angeht. Und auch das muss man wollen.
Ja, also man muss es im Blick haben und gleichzeitig bin ich ja auch ein bisschen verrückt. Und als dann der erste große Auftrag reinkam, da war für mich klar, ich werde irgendeine Action mit den Kindern machen und mir jetzt keine Gedanken über die Mehrwertsteuer machen, die ja eigentlich gar nicht meine ist und so weiter. War mir in dem
kann man lange genug rauszögern.
Ja, also das war einfach, ich meine, jetzt muss ich ein bisschen schlucken und so, jetzt weiß ich, jetzt habe ich sie bezahlt und boah, schrecklich. In dem Moment war das aber so eine meiner Zwischenziele. Also es war für mich klar, wenn ich das jetzt hier mache und auch dieses Unterwegssein, 10 Tage am Stück in Südamerika und mit den Kindern nur telefonieren nachts. Und also ich meine, die müssen da schon auf mich verzichten. Und das sind auch Dinge, denen ich denen abverlange, die super hinkriegen. Und die sind auch so aufgewachsen. Also die kennen mich ja nicht anders. Selbst im öffentlichen Dienst war ich viel unterwegs oder habe einfach Dinge getan, die jetzt nach 18 Uhr waren oder nicht irgendwie so ganz standardmäßig. Und die kennen das. Und dann sind wir echt, habe ich gesagt, Kinder, was wollt ihr machen? Und die beiden, wir wollen auf Kreuzfahrt. Und ich, alles klar, sind wir ins Reisebüro gegangen und war mir wurscht. Es war so ein toller Moment. Ich sehe, wir haben Herbstferien, Kreuzfahrt, wo fährt die ab? Ab Hamburg, super, nehmen wir hier irgendeine Kabine drin. Diese Karte da durchgezogen und bin da raus und dachte so, yeah. Also gar nicht um diese Kreuzfahrt, aber diese Zeit, also die Zeit, die wir auf diesem Schiff hatten, die ist unbezahlbar. Und das ist so ein, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist Preis-Leistung. Ja? Jetzt machen wir das irgendwie, wir haben so Städtetrips, machen wir gerne und die machen wir dann. Und dann ist es wurscht und da bin ich auch nur mit denen da. Und das mache ich, weil wenn es ganz hart ist, ich genau dran denke, dass ich das tun möchte.
Mhm.
Ja? Und jetzt haben wir auch, ich habe einen riesen, wunderbaren Auftrag. Zusammen mit der VfB Bildung Akademie, Next Gen Woman. 1,5 Jahre. Also der Fußball ist ja wie eine Verwaltung. Der DFB, das ist wie eine Verwaltung, kommt mir zugute, weil ich ungefähr weiß, wie die ticken. Aber Thorsten, es dauert unglaublich lange. 1,5 Jahre, bis wir Verträge unterschrieben haben. Und jetzt wird es gelauncht, das Next Gen Woman Programm für Führungskräftinnen. Und das ist so ein Riesenarbeitshaufen gewesen, dass ich genau weiß, ich weiß jetzt schon, wenn die Anzahlung kommt von diesem Projektvertrag, ich weiß, damit werden wir in Urlaub fahren. Ja, das ist einfach, das ist klar, weil das haben wir uns alle verdient und das ist die Sache. Ja, andere Leute wollen Häuser kaufen oder große Autos fahren oder sonstiges. Und für mich ist es wirklich das Sahnehäubchen obendrauf, wenn wir ab und zu mal einfach sagen, wir fahren irgendwo hin und dann machen wir, was wir wollen. So. Und da geht mir das Herz auf und das ist dieses Wozu. Dieses Wozu eben auch mit den Kindern und im öffentlichen Dienst waren die noch klein.
Mhm.
Die waren von 7:30 bis 16:30 in der Kita. Ich habe die da hingebracht, habe die abgeholt. Mega stressig. Und ich bin so dankbar, dass sich mein Leben irgendwie wunderbarerweise dahin entwickelt hat, dass seit die in der 5. Klasse sind, ich jede zweite Woche, wenn sie bei mir sind, normalerweise mittags zu Hause bin.
Mhm.
Und das hätte ich mir, also ich hätte es mir niemals vorstellen können, arbeitstechnisch. Ich hätte es mir tatsächlich auch niemals als Mutter vorstellen können. So die Mutti, die mittags Mittagessen macht. So. Und jetzt ist es so, es ist für mich der absolute Luxus, mit denen regelmäßig mittags zu essen. Auf der anderen Seite habe ich auch Veranstaltungen 18 bis 20 Uhr. Ne? So, das heißt, wir sind dann da zusammen und 5:30 sage ich, okay, ihr Süßen, ne, nachher Tiefkühlpizza und so, ich gebe euch noch ein Gutnachtküsschen, wenn ich wiederkomme. Und das hält sich die Waage. Aber das sind so Dinge, du sprachst von unternehmerischer Freiheit. Und so gerne ich mir den Hintern aufreiße für Dinge, die wirklich gut sind. Und im März war es so, dass Schlaf so eine Sache war, die gab es einfach nicht. Na, wir waren auf Tour mit dem neuen Produkt, mit 2 Produkten, wir hatten 2 Lounges. Da schläfst du nicht. Da bist du 6:30 beim Team und 22 Uhr gehst du wieder aufs Hotelzimmer.
Mhm.
Und so schön das da ist, umso schöner ist genau dann auch diese Stunde Freiheit, die ich dann mittags da habe und einfach da sein kann. Und damit hätte ich nie gerechnet.
Mhm. Ja, total schön. Also ich kenne das ähnlich, als ich dann Vater geworden bin, 2017. Und wir uns dann, also Kindsmutter und ich, getrennt hatten. Und dann auch immer so im Wechsel ich meine Tochter hatte. Es war schon cool, dass ich halt den Luxus habe und das Privileg, jetzt im Vergleich zu, ich sag's mal, anderen Vätern, wo es jetzt mal klassisch ist, Vater arbeitet irgendwie, sieht das Kind abends oder so, dass ich mit meiner Tochter da nachmittags, mittags, wann auch immer, abhängen konnte. Und wir bezeichnen das auch heute noch so als gemeinsam abhängen. Und eine Zeit lang war hier in Kassel, gab es ja verschiedene irgendwie so Mutter-Kind-Cafés. Die heißen ja nicht so Kinder-Cafés, glaube ich einfach. Und ich war immer der einzige Typ da.
Ja.
Ansonsten saßen da nur Mütter mit ihren Kindern. Das war schon irgendwie crazy einfach. Und aber da habe ich auch immer gedacht, was das für ein Luxus ist. Was das für ein Luxus ist, diese Zeit zu haben. Wenn man dann sowieso schon getrennt ist und dann wenig von den Kindern hat, aber dann nicht noch irgendwie, wenn da meine Tochter bei mir ist, dass sie irgendwie die ganze Zeit beim Oma abhängen muss, was natürlich auch schön ist für das Kind, keine Frage. Aber trotzdem möchte man ja auch Zeit miteinander verbringen. Und das geht halt in der Selbstständigkeit besser, sich das so einzuteilen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe nur 3 Jahre in meinem Leben angestellt, irgendwo gearbeitet, aber.
Es geht anders. Also dieses Stempeln ist wirklich etwas, was ich nicht vermisse und was mein Anspruch ist, nie wieder machen zu müssen. Dieses wirklich die Zeit einpiepsen und manchmal warten, ne, damit du irgendwie da vor die Pause, nach die Pause, da gibt es ja ganz viele wundersame Dinge. Und den Preis, den wir bezahlen, der ist ja auch nicht ohne. Also die Kinder sind jetzt seit 5 Jahren, leben wir im Co-Parenting. Das heißt, sie sind immer eine Woche mit Papa und eine komplette Woche mit mir. Was bedeutet in der Woche ohne Kinder, bin ich so ein richtig schöner Workaholic. Genieße das mega. Und in der Woche mit den Kindern versuche ich, nur Termine wahrzunehmen, die von außen kommen. Mhm. Ich lege proaktiv keine wichtigen Termine in diese Woche rein. Manchmal geht es nicht. Du hast irgendwie Veranstaltungen, Bundesveranstaltungen von irgendwas jetzt in Berlin. Die ist terminiert und die ist in der Kinderwoche und dann wird es organisiert. Dann sind die gerne bei Oma oder gehen zu Papa oder wie auch immer. Da organisieren wir das. Und wenn wir zusammen sind, es ist wirklich so, dass das eine ganz besondere Zeit ist. Und auch diese Schulveranstaltung zum Beispiel, manchmal, dann kommt dann irgendwie so, in der Grundschule kannst du mit Backen helfen und so. Und ich zücke sofort meinen Kalender. Und wenn es eine Kinderwoche ist, und dann bin ich da bei dem Backen dabei. Und ich habe gesehen, wie wenig Mütter auch die Möglichkeit haben. Wir hatten die Möglichkeit, irgendwie dienstags von 11 bis 13 Uhr zum Backen in die Schule zu fahren. Da musst du dir im Zweifel einen halben Tag Urlaub nehmen. Oder einen ganzen. Und das habe ich auch nochmal gemerkt, weil manchmal habe ich ja schon gedacht, okay, die anderen arbeiten nur halbtags, dann sind die irgendwie mittags da. konnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, weil was soll ich denn den ganzen Nachmittag machen? Hausaufgaben mit denen, er ist nicht so meine Stärke. Also machen wir ja, nur grundsätzlich bin ich froh, dass die das alleine hinkriegen und nicht jetzt irgendwie trainiert worden sind, jeden Nachmittag mit irgendeinem Erwachsenen im 1:1 da Dinge zu tun. Das kriegen die ziemlich gut hin. Ist auch nicht meins so. Ja.
Ja. Wann warst du jetzt in den 6 Jahren, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber angstfreier? Also seit wann kannst du es wirklich genießen? Wahrscheinlich gibt es auch immer Höhen und Tiefen. Das ist bei mir auch nach gefühlt 20 Jahren noch so, dass es immer Phasen gibt, wo du gleich antwortest. Ich habe so, ich nenne es immer die Briefkastenphobie. Die habe ich tatsächlich immer noch.
Ich hatte, mit der Rechnung?
Ich hatte, ja, Rechnung, und ich hatte ja eine relativ, ich sag mal, herausfordernde Zeit, als ich noch 10 Jahre parallel neben der Beratungstätigkeit in der Gastro war. Und da waren dann diese ungeliebten gelben Briefe und so weiter, flatterten halt in den Briefkasten. Und ich hatte wirklich von allen Situationen an, also diese, was man immer denkt, was so Klischee und so Klassiker sind, an der Tankstelle nicht zahlen können und so, weil Karte, kein Geld mehr drauf, und dann immer dieselben Ausreden. Also von mir dann, hä, aber eben gerade habe ich doch noch bezahlt, wohl wissend, okay, scheiße. Ich weiß noch, dann muss ich das Auto da stehen lassen, das richtig, ne, mit Perso liegen lassen, dann nach Hause Geld irgendwo organisieren, dass man das Auto wieder auslösen kann. Und auf jeden Fall, seitdem habe ich immer noch so eine Briefkastenphobie. Und ich hatte jetzt so eine witzige Geschichte, die ist 2 Wochen her, da war Ella, war hier, also meine Tochter, und ich meinte zu ihr, ah, ich muss nochmal zum Briefkasten gehen. Und sie sah, kann ich das machen? Ich so, klar, gebe ihr einen Schlüssel und höre so, ne, wie sie so tappert, Treppe runter, Briefkastentür geht auf, quietscht so ein bisschen. Oder da schreit sie das ganze Treppenhaus, Papa, Amtsgericht. Ich so, Schockstarre. Ich so, was ist das denn? Und dann, ich so, okay. Sie, Papa, was ist Amtsgericht? Ich so, erkläre ich dir gleich. Ich mache erstmal zittrige Hände wieder, mach den Brief auf und lese auch schon hier, wie ist das nochmal? Ankündigung, Zwangsvollstreckung, genau. Mhm. Ankündigung, Zwangsvollstreckung. Und ich so, okay, was habe ich jetzt? So viel zum Thema, ich bin strukturiert. Mhm. Ich habe natürlich wieder direkt gedacht, scheiße, welche Rechnung habe ich denn jetzt wieder übersehen? Was ist das denn? Da war es aber ein Fehler, tatsächlich auch, das ist crazy, was passiert. Es hatte was mit meiner alten Immergrün-Story zu tun. Und ich habe meinen letzten immergrünen Standort verkauft, schon vor 4 Jahren. Also bin kein Gesellschafter mehr, kein Geschäftsführer mehr, nichts mehr. Und irgendwas muss mit meinem Nachfolger sein. Und weil offensichtlich die, den ich auftreiben können, kamen die immer auf die Idee, einfach mich anzuschreiben.
Ja, wenn es um Geld geht, warum denn nicht? Ne?
Und das dachte ich auch so crazy. Also ich habe das dann auch geklärt, war auch alles total nett. Nur da habe ich halt immer noch gemerkt, okay, krass, es erwischt mich immer noch. Und dann hatte ich vor einem halben, dreiviertel Jahr war ich mit meiner Tochter, darf man heutzutage ja nicht sagen, ich war mit ihr bei McDonald's und bei diesen Self-Order-Terminals, ja, wollte mit Karte bezahlen. Geht nicht. Ich dachte so, hä? Was ist denn da jetzt schon wieder los? Und dann hatte ich mal eine Buchung falsch, also ich hatte größer investiert und habe die Konten verwechselt und deswegen war auf dieser, und auch da dachte ich wieder, scheiße, aber da konnte ich mit dem Lachen, wir haben dann gelacht, ich hatte Gott sei Dank Bargeld dabei, konnte zahlen gehen, aber das merke ich, das sind so noch übrig Bleibsel von, ich werde doch mal wieder immer da reingekickt. Ist ja bei dir sowas auch?
Ja, Briefkasten, das hat wirklich, oder mit...
Montiert.
Ja. Also, oh, es gibt Tage tatsächlich, an denen öffne ich das nicht. Wenn ich schlechte, es gibt Tage, dann ignoriere ich den Briefkasten, ich ignoriere den und nehme mir dann diese Post, wenn ich schon eine Ahnung habe, dass eine Umsatzsteuervoranmeldung kommt und oh, ich warte eigentlich noch auf den zahlenden Kunden und so weiter. Mittlerweile bin ich so, dass ich das dann proaktiv ein bisschen aussitze und mir dann das zu Gemüte führe, wenn ich weiß, ich kann dann auch direkt drauf reagieren. Und an manchen Tagen bin ich nicht so gut gelaunt. Und ja, es ist einfach so, dann, wenn ich dann noch so einen Brief lese, dann geht das runter. Und ich habe ja versucht, das irgendwie manchmal zu ignorieren. Und es gab Zeiten, wo du gefragt hast, wann läuft's gut und wann fühle ich mich safe. Also wenn ich das Taschengeld in bar auszahlen kann, finde ich ziemlich positiv.
Mhm.
Weil das es gab Momente, wo das mit dem Bargeld schwierig war einfach, weil dann hast du eine Kreditkarte irgendwie und du weißt, die eine, die geht jetzt dann schon wieder, weil die wurde schon abgebucht. Also die sind auch so getaktet, ne? Am 21. gibt es so einen Break, dann habe ich noch eine für Ende des Monats, wenn es da irgendwie struggelig ist und so weiter und so fort. Und dieses Bargeldthema kam dann wirklich auch auf, wo, ne, die Kinder kriegen irgendwie die eine 7 Euro, der andere 5 Euro, dann wollen die Bargeld haben und ich denke so, Mist, wo ziehe ich denn jetzt Bargeld? Ja? So, und dann gibt es natürlich die Klassiker, ist, ich bringe mal schnell 3 Tüten Pfand weg.
Klassiker.
Ja, so, das ist der Klassiker. Und das war ganz am Anfang tatsächlich so, also dass dieses Bargeld irgendwie ein Problem war mit den Karten, das konnte ich ganz gut irgendwie hinkriegen und dass das alles, aber dieses Bargeld. Und der Neville sagt, Mama, oh, ich würde so gerne heute Morgen hier irgendwie mir ein Hörnchen holen. Haben wir in der langen Straße gewohnt, neben Bäcker. Und ich dachte so, ja, schön. Wie viel kostet das? 1 Euro irgendwas? Und dann dachte ich, warte, ich habe was im Auto vergessen. Und dann habe ich angefangen unter den Fußmatten im Auto und weißt du, so Kleingeld schmeiße ich gern mal irgendwo. Und habe dann diese Brötchen mit dem Kleingeld unter der Fußmatte und in der Ritze vom Auto bezahlt. Und damals habe ich danach echt fast, also habe ich so ein Heulkrämpfchen, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, du arbeitest so viel und dann musst du irgendwie das Brötchengeld zusammenkratzen. Und heute kann ich darüber schmunzeln und sag ja. Und es ist bestimmt nicht das letzte Mal, also wahrscheinlich. Und zu der Frage, seit wann ich mich sicher fühle. Ich glaube, seit dem Moment, wo für mich klar ist, es geht immer weiter. Und das Gefühl, das kam so letztes Jahr im Sommer, nachdem ich dann ganz, also nachdem ich einfach gesagt habe, okay, ich bin jetzt in diesem 3-Jahres-Loch drin und da gehe ich jetzt raus, weil es geht immer weiter. Und seitdem ich dieses Gefühl habe, dass es immer weiter geht, fühlt sich so ein bisschen sicherer an.
Mhm.
Und die Frage ist halt, wie? Und das ist die Variable. Aber es geht immer weiter. Und auch diese Briefkastensachen, da bin ich auch ein bisschen schmerzloser geworden, auch so einem Finanzamt einfach freundlich zu schreiben, dass die Zahlung eben noch auf sich warten lässt.
Hm.
So. Und dann dauert das halt einfach. Ja. Also ich denke dann auch einfach in diesen Dialog zu treten und das einfach zu sagen und ja, das haben wir noch nie so gemacht. Ich so, gut, dann machen Sie doch mal einen konstruktiven Vorschlag. So.
Ja. Ja, das war bei mir auch so, dass irgendwann diese Gelassenheit kam, aber dadurch, dass ich halt erlebt habe, wie es ist, durch so Krisen und so weiter durchzugehen, dass genau wie du sagst, es ist halt einfach immer weiter, es gibt auch immer irgendeine Lösung, es kommt auch irgendwo, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wo auf einmal eine Lösung herkommt, das ist so crazy,
ja.
Welche Menschen dann, das hast du ja auch in deinem Buch, können wir mal sagen, Mut tun heißt das Buch, wir haben es ja schon oft erwähnt hier, Mut tun heißt das Buch, hat es ja auch geschrieben, dass man auch nie allein ist. Und wenn man losläuft, also den ersten Schritt macht, passiert ganz automatisch, das war bei mir auch so, dass sich auf einmal so dieser ganze Kreis ändert, welche Menschen auf einmal da sind, die wahrscheinlich schon immer da waren, nur man hat sie nicht gesehen.
Mhm.
Und sie waren auch zu dem Zeitpunkt, ich sag mir jetzt mal, nicht notwendig für dich, weil du noch gar nicht so weit warst.
Ja.
Deswegen kamen sie wahrscheinlich auch nicht. Und das ist schon crazy. Und wenn man das einfach mehrfach erlebt hat, dann kommt halt einfach diese Gelassenheit.
Und ich glaube auch, wenn man es selber immer geschafft hat, also alleine im Endeffekt, das gehört auch nochmal irgendwie dazu, dass man für sich irgendwie eine Lösung gefunden hat. Also ich habe die Lösung unterm Teppich im Auto gefunden,
ja.
Habe ich selber gefunden. So. Oder ich habe dann irgendwen angerufen und habe gesagt, hier, kannst du mir helfen? Und das ist eben auch etwas, was ich beobachte, dass in meinen Führungskräften in der Beratung ganz oft wird mir gesagt, Jenny, ich kann doch nicht den und den fragen. Und ich denke mir so, warum nicht? Ich meine, das Blödeste ist, der antwortet nicht. Das Beste ist, der hat die richtige Antwort für dich.
Mhm.
Und da auch einfach sich zu trauen, mit diesen Menschen zu sprechen und auch tatsächlich dahin zu gehen, wo die sind. Ich hatte jetzt einen Gründer gefragt, auf welches Netzwerktreffen soll ich denn gehen? Und da habe ich gesagt, naja, mit wem möchtest du denn reden? Und welche ganz konkret, welche Person triggert dich, wo du sagst, Mensch, wenn ich mit dem reden könnte, der würde mir einen guten Tipp geben oder der hätte vielleicht irgendeinen Auftrag für mich oder in der Branche möchte ich gerne einsteigen, dann überleg dir, mit wem du das machen willst und dann guck dir, wo sind die und dann geh dahin.
Mhm.
So.
Ja, und vor allem die Leute anquatschen. Da bin ich ja wirklich total schlecht drin, ne? Einfach irgendwelche Leute anzuquatschen. Ich bin schon viel, viel besser geworden. Und hat mit einem Buch von Lars Ament hat das bei mir ausgelöst. Das war gar kein Buch, ich habe es bei irgendeinem YouTuber gesehen. Irgendwie. Auf jeden Fall, er hatte den Satz gesagt, wenn du nicht fragst, hast du das Nein schon. Also jetzt nicht, ja. Der Satz ist nicht von ihm, ist glaube ich ein bekannter so Vertrieblerspruch und so weiter auch. Ja. Aber bei ihm hat das total, also als er das, als ich das von ihm gehört habe, hat das total resoniert bei mir. Und Nicole, als ich sie kennengelernt habe, hatte sie früh von Lars Ament erzählt, ich kannte den überhaupt nicht. Und sie meinte immer, boah, du müsstest eigentlich Lars Ament mal kennenlernen, ihr passt bestimmt total gut zusammen, ihr matcht total gut. Und ich so, hast du nicht so erstmal geguckt und ich dachte, ich ist ja irgendwie 14-facher Bestseller-Autor und was weiß ich so, ja klar, lerne ich Lars Ament kennen.
Und hast ihn kennengelernt?
Ganz bestimmt. Und irgendwann habe ich das aber gereizt, weil da habe ich mich mit ihm beschäftigt und er hat mir auch in einem bestimmten Moment in dieser toxischen Beziehung wieder mit einem Satz, eigentlich nur Erinnerung an mich selber, geholfen. Und ich dachte, Alter, krass, den muss ich jetzt wirklich kennenlernen. Und irgendwann habe ich gedacht, so das Universum rausgeschickt, ja, ich muss aber irgendwie Lars Ament kennenlernen. Und dann habe ich ihm mit seinem eigenen Satz, ne, wenn du nicht fragst, hast du das Nein schon, habe ich gesagt, ich lade ihn jetzt einfach in meinem Podcast ein.
Super cool.
Und habe ihn genau auch so angeschrieben. Und er hat da relativ schnell auch zugesagt.
Ja,
und
mega.
Und wir haben jetzt schon 3 Folgen aufgenommen. Und er coacht mich auch bei meinem Buchprojekt. Und wir haben, wir haben uns auch so schon mal getroffen. Das ist das, wäre vorher nie in meinem Kosmos gewesen, auch allein so Leute anzuschreiben. Also so, ich sag jetzt mal, man soll sie sowieso nicht irgendwie auf so eine Empore heben oder so, aber ich habe gedacht, ja klar. Aber mittlerweile, ich schreibe jetzt einfach Rapper an, auf die ich Bock habe, wo ich meinte, hey,
mega.
Die könnten gut in den Podcast passen, ich möchte die kennenlernen. Und klar sagen einige, nee, habe ich keinen Bock. Aber was schon krass ist, die meisten antworten echt total nett und höflich und sagen dann, nee, passt irgendwie nicht oder jetzt nicht oder vielleicht mal später. Und da habe ich ja Mackie Berlinatz bei mir im Podcast gekommen. Es war fast zur gleichen Zeit wie Lars Ament damals angeschrieben. Und ich dachte, Alter, geil. Wie geil ist das denn bitte?
Und das hat was mit Mut zu tun. Auch Mut, einfach rauszugehen. Und manchmal fragen mich die Leute auch, ja, wie kommst du irgendwie dazu, mit, keine Ahnung, Boris Becker oder irgendwem da zusammenzuhängen? Und ich denke mir so, naja, weil ich einfach da hingegangen bin und ich habe gefragt und natürlich musst du auch manchmal darfst du auch ein bisschen frech sein.
Ja.
Also auf meine ganz ersten Kassler Veranstaltungen, da habe ich mich, würde mein Sohn sagen, reingesneakt, also sagt man das so?
Ja, reingesneakt, ja.
Da bin ich einfach hingegangen, habe meinen Namen gesagt, dann hat die freundliche junge Dame mich nicht gefunden, dann fangen die an zu schwitzen, so und sagen, oh Gott, Frau Rothe ist nicht auf der Liste, dann fangen die an zu tuscheln und dann habe ich gesagt, naja, ist nicht so schlimm, ich kenne das mit den Excel-Tabellen, da geht immer mal was unter, ist überhaupt kein Problem. Dürfen wir Ihnen ein Namensschild mit der Hand schreiben? Das wäre fantastisch, vielen Dank. Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Adresse fürs nächste Mal. Ich so, ja, danke schön. Und dann bin ich schweißgebadet durch diesen Einlass gegangen mit einem selbstgeschriebenen Namensschild und war einfach auf dieser Veranstaltung vom Ministerium und so, ne? Also ich zahle ja Steuern, das passt ja. Aber auch einfach da, diesen Mut zu haben, da hinzugehen und das Buch Mutton habe ich Jagoda Marinic geschickt. Kennst du sie?
Nee.
Super coole Frau, Bestseller-Autorin, hat einen Podcast mit der ARD, hat ein galaktisch gutes Interview jetzt rausgegeben in ihrem Podcast mit Angela Merkel. Mega. Und ich habe sie auf einer Buchveranstaltung kennengelernt. Und dann hat sie dann gesagt, so, dann schick mir mal dein Buch, wenn du da bist. Und dann habe ich das Buch dahin geschickt. 4 Monate, keine Reaktion. Und ich dachte, naja, hast du mal versucht. Und auf einmal kriege ich von ihr über Instagram eine Nachricht, ach, ich kriege so viel Post und es ist irgendwo halt untergegangen. Ich habe es jetzt in der Hand gehabt, tralala. Und dann hat die 3 fette Reposts gemacht mit hier das Buch und lest es und mega Insight.
Cool.
Und ich dachte, ich hatte den Glauben tatsächlich schon aufgegeben, weil ich, ne, kriegt ja viel und ist sehr bekannt und ne, wirklich redet da auf höchstem Niveau und auch politisch zu Freiheit Deluxe heißt ihr Podcast. Aber da auch eben einfach den Mut zu haben, Komfortzone raus und es einfach zu probieren. Und das ist oft tatsächlich der kleine Unterschied zwischen denen, die über irgendwas nachdenken und denen, die dann nachts um 1 einfach sagen, ich schicke jetzt diese E-Mail ab. So, und es einfach machen.
Ja. Ja, ich habe ganz lange, glaube ich, das Thema gehabt und wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen, weil bei mir gibt es so einen Unterschied. Ich habe mittlerweile kein Problem mehr, irgendwie so Leute anzuschreiben. Aber so auf Veranstaltungen bin ich selten der den ersten Schritt macht. Ich glaube, wenn ich so in mich reinhöre, Ich habe immer, ich möchte eine mögliche Ablehnung nicht erfahren. Das ist, glaube ich, so ein inneres Thema bei mir. Das, was mich wirklich davon ab, was natürlich dämlich ist, ja, ist trotzdem nicht zu tun, aber das ist ganz oft, was mich abhält. Aber ich merke und lerne ja auch für mich selber, auch wenn ich jetzt irgendwelche Rapper anschreibe, die sagen, nee, passt halt nicht. Ist zwar schade, aber macht halt nichts mit mir. Und es ist ja, hat ja nichts mit mir zu tun. Es ist ja nicht persönlich. Thorsten, weil du es bist, machen wir das nicht. Sondern das hat nichts Persönliches zu tun.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das habe ich den Gründerinnen und Gründern jetzt auch im Netzwerk gesagt. Da haben die gefragt, ja, wie ist das, wenn ich denn rausgehe mit meinem Produkt? Und dann sage ich, Leute, es gibt zwei, die werden euch sagen, 2 von 10 werden sagen, wie scheiße das ist, was du machst. Und die werden auch noch versuchen, dir es auszureden. Und die finden es kacke. Und wenn du 100 Leute fragst, dann sind es 10 Leute, die es scheiße finden. Wenn du 1000 Leute fragst, dann sind es 50 Leute, die es scheiße finden. Und das bleibt so. Und wenn du das weißt, kannst du doch mal ganz anders damit umgehen.
Ja, absolut.
Ja, ja. Das ist klar. Und dann sagst du, ja, das ist in Ordnung. Interessant, danke fürs Feedback. Und dann drehst du dich in die Richtung von den Leuten, die es cool finden, die Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das sind dann auch die Leute, mit denen es richtig gut funktioniert. Und bei den anderen wirklich das nicht an einen ranzulassen. Es ist einfach zu wissen, es wird so sein. Und auch dieses mit dem Freundeskreis. Es wird so sein, dass manche das cool finden, was man macht, und manche nicht. Und das klassische Beispiel ist da, wenn man sich scheiden lässt. Ja, dann ist es genau das Gleiche, wie wenn man gründet. Es trennt die Spreu vom Weizen, mhm, und jeder sucht sich seine neue Position. Und es ist halt so ein System. Und wenn ich aus meiner Systemikerinnen-Sicht da drauf gucke, wenn ich anders schwinge, dann verändert sich mein Umfeld. Und für Gründer ist das wichtig zu wissen, dass es bleibt nichts so, wie es war.
Mhm.
Und nichts vom Kontostand bis zum Freundschaftsumfeld, bis zu den Beziehungen, die dadurch anders gelagert werden, fester werden, enger werden, lockerer werden, anders werden, wie auch immer.
Ja. Jetzt wollen wir nicht so viel vorwegnehmen aus dem Buch. Erzähl doch nochmal vielleicht den Zuhörenden, die jetzt sagen, hey, okay, sie hat ein Buch geschrieben. Was erwartet mich denn in dem Buch? Warum hast du es geschrieben? Also das heißt, Anleitung zum Mutigsein, das nimmt natürlich jetzt erstmal schon mal viel vorweg, ja, was es sein könnte.
Also ich habe es geschrieben aus dem Grund, weil das in meinen Workshops oder in meinen Keynotes, in meinen Veranstaltungen, in meinen 1:1 am Ende immer die offene Frage war. Also ich habe zu Entscheidungen gecoacht, ich begleite Unternehmen und Menschen, dass sie eine gute Entscheidung für sich treffen und vor allen Dingen mit der Spezialität out of the box zu denken, also vielleicht auch eine Entscheidung am Ende zu treffen, die sie vorher nicht gesehen haben. Also schwarz-weiß kennen wir, dann komme ich, zauber ein bisschen mit den Menschen rum, die gehen in sich, die gehen aus sich und aus sich raus und dann am Ende hast du noch kariert und gepunktet und gestreift und meliert und dann gefällt dir eine dieser Entscheidungen. Und dann hat die Gruppe, das Team oder die Führungskraft gesagt, so, Entscheidung C nehme ich. Und dann kam so ein Punkt, kann ich aber nicht machen. Ich traue mich nicht. Und ich so, hä, wie, jetzt habt ihr euch echt so eine tolle Idee und habt euch entschieden, das so und so umzusetzen. Und jetzt traut ihr euch nicht. Und das kam immer wieder. Ich habe ganz, ganz viele Menschen begleitet, die zu wunderbaren Entscheidungen gekommen sind, die für sich, das Unternehmen oder für sie persönlich exzellent passten und sie haben sich nicht getraut, die umzusetzen. Und dann war für mich klar, okay, ich coache zur Entscheidung und dann finden wir mal eine Strategie, auch den Mut aufzubringen, die umzusetzen. Und da ist es für mich in den letzten Jahren als Entscheidungscoach und Mutstrategin einfach eine Sache, die ohne die andere nicht geht. Also eine gute Entscheidung braucht Mut. Mhm. Ja. Ich sage immer, du kannst dir die super tollen Christian Louboutin-Schuhe kaufen, 12 cm Absatz, ist der Knaller. Dann kannst du sie in den Schrank stellen und angucken. Oder du kannst mutig sein und sie eben dann auch beim Einkaufen im Edeka anziehen. Und das sind diese zwei Faktoren, die wir haben. Die Entscheidung ist toll, ohne den Mut in die Sichtbarkeit geht's nicht. Und das war dann mein Impuls zu sagen, okay, ihr fragt mich das immer, ich schreibe es euch mal auf. Ich schreibe euch mal auch ein paar Reflexionsfragen dazu auf. Was wäre, wenn? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Um den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese super coole Entscheidung, die sie eigentlich treffen möchten, dann auch mutig umzusetzen. Weil das eben zusammengehört.
Mhm.
Und wir haben das ja in der Geschichte schon ganz oft gesehen. Wenn du nicht mutig bist, etwas zu tun, dann wird nichts draus. Regenschirm zum Beispiel. Weißt du, wo der Regenschirm herkommt?
Nee.
Also der kommt aus dem 18. Jahrhundert und er war ein fescher Typ, der hatte keinen Bock mehr, dass er nass wird beim Regen mit dem Hut. Und dann hatten die Damen, die Ladies damals so Schirme gegen die Sonne. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, naja, wäre doch cool, wenn ich das mit einem Stoff mache, der diesen Regen abhält. Jetzt kannst du aber in diesem Jahrhundert damals nicht als Mann mit einem Schirm rumlaufen. Hat er gemacht. Der war so mutig und hat das gemacht. Der hat dafür auch auf die Mütze gekriegt. Der wurde zusammengehauen. Mhm. Der wurde betitelt. Der wurde ausgegrenzt. Und er ist immer wieder mit diesem Schirm rumgelaufen, wenn es in England geregnet hat. So lange, bis der Regenschirm entwickelt worden ist. Also dieser Mut, den er gehabt hat. Er hatte diese tolle Idee. Aber ohne den Mut und dieses Durchhalten, das Einstecken von Prügel am Ende auch, mhm, ja, und von Schmach, gäbe es das nicht. Und deswegen gehört für mich gute Entscheidung und Mut einfach zusammen. Und das war der Auslöser, zu sagen, ich schreibe es euch auf. Ich gebe euch noch so ein paar Beispiele.
Mhm. Genau, du hast ja auch einige Beispiele aus deinem persönlichen Leben. Jetzt haben wir das, glaube ich, eben nicht erzählt, haben wir noch nicht aufgezeichnet. Von daher kannst du gerne, wenn du magst, nochmal die FIFA-Geschichte erzählen, weil die cool ist. Weil die auch für dich so wichtig war, hast du ja selber beschrieben.
Ja, also die FIFA-Geschichte 2005 damals hat die für mich begonnen mit der Information, Weltmeisterschaft kommt nach Deutschland. Ich bin leidenschaftliche Fußballschauerin und zwar für Italien. Hm. Meine Mama kommt aus Italien, mein Papa aus Deutschland. Unser Fußballherz schlägt für Italien. Und als Studentin damals in Göttingen war sofort klar, wir können uns never ever diese Tickets leisten. Und das war dann nachts mitten im Studentenwohnheim und ich habe gesagt zu denen, ich so, Leute, die kommen nach Hannover. Wir sitzen in Göttingen und Italien spielt in Hannover. Ich muss nach Hannover ins Stadion. Ich will die sehen auf jeden Fall. Und alle haben gedacht, ach, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich überlegt, ach, weißt du was, ich arbeite einfach da, weil wenn ich da arbeite, dann muss ich ja ins Stadion kommen. Und dann habe ich überlegt, dann kannst du Würstchen verkaufen, irgendwas. Und tatsächlich gab es dann eine Seite auf Englisch von der FIFA und ich habe das alles ausgefüllt. Und ganz ehrlich, ich wusste gar nicht für was. Es war irgendein Job, lalala, Ticket Service, Management, whatever. Und dann habe ich das angeklickt und abgeschickt nachts. Und alle haben das so ein bisschen belächelt. Und ich weiß nicht, 3-4 Wochen später kam dann eine E-Mail. Ein paar Monate später war ich dann im Assessment Center und habe dann diesen Job gekriegt. Und zwar einen echten Job. Also es gab ja auch die Volunteers, die alle so in Blau rumliefen. Und ich hatte einen echten, bezahlten Job bei der FIFA mit einer Akkreditierung fürs Stadion. Also,
was hast du getan?
Meine Aufgabe war, im Troubleshooting das Backoffice zu machen. Das heißt, krass, die hatten als allererste Mal RFID-Chips in den Tickets.
Mhm.
Und die wussten, dass ja so und so viel Prozent, und da sind wir auch wieder, wir wissen mal vorher, nicht funktionieren werden, weil wurden geknickt, wurden gewaschen, wurden falsch programmiert. Das heißt, es war für die eine Herausforderung, beim Eingang herauszufinden, ist das Ticket gefälscht, geklaut oder ist es leider nur kaputt.
Krass. Okay.
Und dafür sind wir ausgebildet worden. Also ich hatte Zugänge auf die Blacklist, auf die Redlist, ne? Wer darf ins Stadion, wer nicht. Um dann, wenn ein Ticket nicht funktioniert hat, dann haben die Mitarbeiter gecheckt, was damit war. Und letztendlich dann, wenn es keine Lösung gab, war ich dafür zuständig,
zu entscheiden,
darf er rein oder darf er nicht rein. Und ich habe dann Italien gesehen. Diese Jobs waren doppelt besetzt. Das heißt, ich war wie beim Theater die Erstbesetzung.
Ja.
Und habe 3 Spiele gearbeitet und die Zweitbesetzung durfte das 4. Spiel arbeiten. Und beim 4. Spiel durfte ich einfach mit meiner Akkreditierung im Stadion verweilen und mich da frei bewegen und Henri die Hand schütteln und einfach ganz nah bei den ganzen Leuten sein. Du kommst damit überall fast durch, bis vor die Kabine sozusagen auch. Musste ich auch ganz ordentlich benehmen. Und das war so ein Schritt, wo ich gesagt habe, weißt du, ich hatte diese Idee, ich hatte die Vision und ich hatte einfach den Mut zu fragen, ob ich mitmachen kann. Und dann hat es auch obendrein noch geklappt. Und das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, egal welche Idee ich habe, ich werde einfach mal fragen.
Geil.
Ja.
Yes. Das sind doch fast schöne Schlussworte.
Einfach mal fragen.
Einfach mal fragen, weil ich würde dich jetzt noch bitten, wenn du magst, da bist du jetzt nicht drauf vorbereitet, weil wir gar nicht so genau wussten, ob wir jetzt einen Podcast aufnehmen oder nicht. Aber mittlerweile jeder, der zu mir kommt, sich hier an den Tisch setzt, kriegt direkt so ein Mikro.
Das ist auch
angestellt.
Sehr gemütlich und sehr strukturiert. Also hier sieht es sehr strukturiert aus, ne, wo wir nochmal zurück auf den Auswertungsbogen.
Ich habe noch zwei Kategorien. Die eine lassen wir mal weg, weil da hast du alle Fragen, mehr oder weniger haben wir schon im Gespräch beantwortet, das wäre Freestyle gewesen. Da geht es so, wie du unternehmerische Freiheit und so weiter definierst. Haben wir schon alles drüber gesprochen. Aber das letzte würde ich gerne noch machen, Props. Da kannst du, wenn du magst, das ist jetzt leider sehr spontan, ein Buch empfehlen und einen Song empfehlen.
Ein Buch empfehlen und einen Song.
Was du irgendwie besonders motivierend, inspirierend findest. Muss jetzt nichts mit Gründung oder irgendwas zu tun haben. Mhm. Einfach, was du sagen würdest.
Dum, 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 dum. Ein Buch, jetzt muss ich ja irgendwas total Kluges sagen. Also,
nö. Honey und Nani.
Honey und Nani, nee. Also ganz ehrlich, das letzte Buch, was ich gelesen habe und irgendwie dachte, das ist ganz cool, das ist von über Karl Lagerfeld.
Ah, geil.
Und er hat echt ein paar geile Sprüche gebracht, wo ich mir dachte, so ja. Also zum Beispiel auch dieses, wirft das Geld zum Fenster raus und es kommt dann irgendwie in Schubkarren vorne wieder durch den Eingang rein. Mhm. Und das war so...
Ja, weiß cool, ich, der ist von ihm.
Ja, der ist von ihm und das habe ich so gelesen und dachte, naja, es fühlt sich ein bisschen so an, Marketingzeug und dies und jenes und Investitionen und auf Konferenzen und so. Und da schmeiße ich jetzt das ganze Geld irgendwie raus und weiß, es kommt, von mir aus auch in kleinen Päckchen, aber es kommt genug wieder vorne zur Tür herein. Und ich lese... Seitdem ich selbstständig bin, sehr, sehr gerne einfach so Halbromane oder Geschichten über die People. Und wie ist Coco Chanel gekommen? Woher kommt die Louis Vuitton-Tasche? Mega. Die haben alle irgendwie angefangen und keiner von denen hatte irgendeine Berechtigung, da zu sein. Mhm. Und wurden irgendwie abgestempelt als Spinner und wer macht denn aus Holz einen Koffer und irgendwie so weiter und so fort. Und haben es alle geschafft. Und das sind so, wenn ich Zeit habe zu lesen, gerade Lektüren, die mich so ein bisschen inspirieren und die natürlich auch locker und leicht sind, da durchzukommen.
Ja, cool. Hast du einen Song zufällig parat?
Ein Song? Ja, Morirò da Re, wo es eigentlich Regina heißen müsste, ist von Maneskin. Und sie singen halt einfach, dass wir hier auf die Welt kommen und dann können wir eben entscheiden, auch als Königin zu sterben.
Sehr gut. Yes, guck mal, das sind doch jetzt schöne Schlussworte. Wir verlinken in den Shownotes, wie man an dein Buch ankommt, wie man dich findet.
Auf jeden Fall.
Und so weiter und so fort.
Und wenn ihr Auswertungen fahrt zu euren Gründertypen, gebt mir Feedback. Ich bin gespannt, wer
auf jeden
das.
Fall. Interessiert mich auch.
Ja, du hast es in deinem Postfach.
Geil. Judy, danke dir.
Ich danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Mic Drop, das war der Real Talk mit Jenny. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch jede Menge Impulse aus dieser Folge herausziehen. Wenn ihr in Kontakt treten möchtet mit Jenny, in den Shownotes findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst, das heißt die entsprechenden Links. Und ich möchte dieses Outro gar nicht lange in die Länge ziehen, sondern halte es kurz und bin draußen wie zwei brandheiße News. Der Podcast Unternehmer Jam Session und Beat Rhymes in Love ist bei der Skateboard-Weltmeisterschaft im August vom 14. bis 16. August in Kassel vertreten. Alle drei Tage sind wir vor Ort mit eigener Podcast-Bühne. Das wird richtig geil, da freue ich mich riesig drauf. Und wir dürfen auf der Franchise Next, der Franchise-Messe, im Oktober in Köln findet sie statt, ebenfalls mit einer Podcast-Bühne, die wir uns, so wie es aktuell aussieht, mit drei ganz lieben Podcast-Kollegen und Kolleginnen teilen, am Start sein. Auch da habe ich riesig Bock drauf. Also, es geht weiter. Habt den Mut, Dinge zu tun. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, habt eine gute Zeit und nächsten Freitag geht's weiter mit Beats, Rhymes and Love. Bis dahin. Ciao, ciao.